Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 240. Heute widmen wir uns der Geschichte des Intercontinental Championships, sprechen über seine Bedeutung, seine Herkunft, über ganz viele prominente und vielleicht auch ein paar minder prominente Titelträger und all das, was mit diesem prestigeträchtigen Titel zu tun hat. Das war natürlich ein Thema, über das unsere Supporter abgestimmt haben. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute Christian Dörre von Computec. Moin Chris.
Hallo.
Ja, eigentlich hätten wir hier zu dritt sitzen sollen, aber der gute Shaggy lässt sich entschuldigen. Der hat nämlich nach seinen Macho-Man-Imitationen letzte Woche, ja, hatte eine Kehlkopfentzündung, ne? Wer zu oft Oh-Yeah macht, da sind die Stimmbänder dann irgendwann im Eimer und dann geht's nicht mehr. Aber du bist fit, Chris, oder?
Ich bin halbwegs fit, ja. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass das der Podcast ist, über den unsere Zuhörer abgestimmt haben.
Tja.
Und ich bin jetzt ein bisschen erschrocken, da muss ich mir tatsächlich Mühe geben heute.
Das ist richtig. Ich hoffe, du hast auch deinen feinsten Ausgezwirn an, Krawatte und so.
Ja, immer.
Ja, nee, das war tatsächlich ja, das ist ja ein Teil des überarbeiteten Supporter-Programms gewesen, dass dann hier auch, dass man da häufiger mal abstimmen darf.
Ach so, ich dachte, dass wir mit Anzug und Krawatte die Podcasts
auch. Genau, das auch. Nee, und das waren ja auch wirklich eigentlich drei interessante Themen. Wir haben auf der einen Seite haben wir den IC-Title gehabt, dann hatten wir, was wäre, wenn es den Montreal Screwjob nie gegeben hätte, und natürlich hatten wir dann in der dritten Auswahl NXT UK und seine Auswirkungen auf die Wrestling-Welt. Siehste, da kommt was.
Das war das. Warum habt ihr denn nicht hier, was wäre, wenn es den Screwjob nicht gegeben hätte, gewählt? Also jetzt bin ich aber echt enttäuscht. Ja. Da hätte ich auch gerne mitgemacht.
Ja, siehst du mal, das wäre auch ein interessantes Thema gewesen, aber tatsächlich ja. War es sehr eindeutig. Ich meine mit, ich glaube, 10-12 Stimmen Vorsprung, also schon ordentlich was. Insofern, boah. Ja, deutlich.
Ich mag unsere Zuhörer nicht. Nein, aber das Thema müssen wir dann irgendein anderes Mal machen.
Ich glaube, das machen wir auch nochmal.
Da habe ich richtig Bock drauf.
Beim letzten Mal auch irgendwie gemacht. Aber ich glaube, das spricht auch dafür, wie viel Emotion gerade beim Intercontinental Championship irgendwo mitschwebt, oder? Also ist das bei dir genauso? Ja. Weil ich habe da ganz viele flauschige Erinnerungen irgendwie an meine Anfänge als Wrestling-Fan irgendwie so im Kopf. Ist das bei dir ähnlich?
Ja, klar. Das ist nicht nur aufgrund der Nostalgie jetzt mit den Anfängen. Klar, habe ich das auch gesehen, wo dann The Rock Intercontinental Champion war. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Auch schön für den Podcast. Aber das ist halt auch einfach so für mich dieser Workhorse-Titel.
Ja.
Ja? Einfach Leute, die sich halt Ewigkeiten schon den Arsch abarbeiten im Ring, die dann mit so einem Titelgewinn belohnt werden. Und da hängen dann halt auch eben diese Emotionen dran. Damals als Ziggler, den ich heute nicht mehr wirklich sehen kann, ja. Aber wo der halt Woche für Woche die Hütte abgerissen hat, ja, das war halt geil. Den in so Intercontinental-Fäden zu haben. Oder ja, auch Jericho als Champion, der halt einfach die Midcard geil regiert hat. Oder eben auch ein Miz, der diesen Titel in den Fokus gerückt hat, wie wertig der sein kann und sowas. Also dieser Titel hat auf jeden Fall gleichwertige Geschichten zu bieten wie die World Championships.
Das auf jeden Fall. Und gerade auch in Sachen Emotionalität, um das nochmal aufzugreifen hier, ist es für mich auch ein Titel, der reicht da absolut dran, was die großen Gürtel angeht. Ne? Also für mich ist es natürlich, ich bin ja ein paar Jährchen älter als du, bei mir hängt diese Emotionalität und diese ganzen Erinnerungen ganz stark mit den 90ern zusammen. Ne? Also egal, ob es jetzt, ich glaube, den ersten Intercontinental Champion, den ich gesehen habe, war wahrscheinlich der Honky Tonk Man, der dann wahrscheinlich aber auch sehr kurz später dann vom Ultimate Warrior entthront worden ist. Und dann eben auch Leute natürlich wie Mr. Perfect. Ich finde, Mr. Perfect, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ist für mich jemand, der prägt den Gürtel bis heute. Und auch ein Bret Hart und ein Shawn Michaels später, ein Razor Ramon, diese ganze frühe Generation der 90er. Und dann eben später auch die Leute, die du angesprochen hast, auch ein Chris Jericho und Chris Benoit und wie sie nicht alle geheißen haben. Kurt Angle von mir aus auch, eine Doppelchampion damals mit European Title und so. D'Lo Brown auch. waren alle dabei, ne? Und ich finde, man hat dann zwischendurch ja auch so, hat dieser Titel ja so bestimmte Bahnen genommen, auch über die werden wir reden, wo man das Gefühl gehabt hat, so, ja, da hat WWE irgendwie so ein bisschen den Ball fallen lassen. Man hat sich dann gedacht, der ist nicht so wichtig, aber trotzdem für ganz viele Fans ist eben, wie du schon gesagt hast, da hängt viel damit zusammen, dass das so der Belt ist für die Aufsteiger, dass sozusagen der Stepping Stone ist, den du betrittst, bevor du nach ganz oben greifst. Das war ja damals auch einfach so.
Nicht nur für die Aufsteiger hinterher, sondern auch einfach, um so einen weiteren Fixpunkt in den Shows zu haben. Also wo du gerade den Honky Tonk Man genannt hast, wo du übrigens den schönsten Tippfehler aller Zeiten erhört hattest.
Das ist ein Arsch.
Olaf hat nämlich vom Monkey Tonk Man geschrieben. Also für diesen Tippfehler kriegst du von mir 8 von 8 Bananen.
Passt ja auch zum. Du musst aber auch Monkey Tonk eigentlich aussprechen.
Auf jeden Fall wunderschön. Sorry, dass ich an deinem gottgleichen Status bei den Hörern gerade kratze, aber ja, du bist auch nicht unfehlbar. Nein,
weil meine Bronze-Statue ist gerade ein bisschen in sich eingefallen.
Weißt du? Ist egal, die ist in Lebensgröße und daher eh nur einen Meter groß. Wenn ich Honky Tonk Man höre, dann muss ich auch immer an Santino Marella denken.
Ja.
Erinnerst du dich an diesen geilen Title-Raid von ihm, wo er eigentlich totale Graupe war und immer nur von Beth Phoenix gerettet wurde? Aber diese Story war halt so lustig, weil er sich selbst so geil fand und seine Promos so unfassbar lustig waren. Und er wollte ja immer die Rekordregentschaft vom Honky Tonk Man brechen, den er immer den Honky Donkey Man genannt hat. Fand ich großartig. Und das Santino Marella war ja kein geiler Wrestler in dem Sinne.
Nee.
Aber dieser Titel hat halt auch so seine eigenen Geschichten gehabt. Und in der Zeit, wo halt auch viel, viel Mist einfach in der WWE war, war das richtig gelungene Comedy damals sogar. Das sagt man nicht oft über WWE.
Ich mochte, ja, gerade aus aktuellem Anlass sagt man das garantiert nicht allzu oft. Mhm. Das war sein zweiter Title-Run. Der hat ja vorher, ein Jahr vorher nochmal so einen Run gehabt, wo
ja.
er doch von Bobby Lashley Unterstützung bekommen hat, wo er als Fan, ich meine, bei einer Europatour doch irgendwie in London oder so den Titel von Umaga gewonnen hat.
In Mailand.
In Mailand, stimmt, Mailand war es, du hast recht.
Er kam doch angeblich aus Italien und war ein Fan aus dem Publikum. Ja, auf der Tour war ich damals. Ich habe das dann in Oberhausen gesehen und viele haben halt diese Hausshow-Ergebnisse gar nicht mitbekommen, ist ja klar. Und dann kommt halt der neue Intercontinental-Champion raus, das war Santino Marella, und alle dachten, was ist das denn für ein Vogel?
Ja, und er wirkte ja damals auch so deplatziert.
Ja, noch deplatzierter war das Match, weißt du, gegen wen er angetreten ist, um diesen Titel zu verteidigen auf der Tour?
Nein.
Rat mal, komplett absurd.
Ich weiß nicht, mir fällt gerade keine ein, wer da damals im Roster gewesen ist.
Jonathan Coachman.
Okay.
Du kannst dir vorstellen, wie mitreißend dieses Match war.
Fantastisch. Ja, ich glaube, das war damals auch noch die Zeiten, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so, ich gebe kein Geld mehr für solche Touren aus. Aber Santino Marella ist auch einer von den Leuten. Auch die haben da ihre Rolle durch den IC-Belt so ein bisschen gefunden und haben sich da ein bisschen austoben können. Und da gibt es einige. Wir werden hier keine chronologische Abfolge des IC-Belts machen. Es gab insgesamt 82 Titelhalter und verteilt über 171 Regentschaften. Ich glaube, wenn wir die jetzt alle nacherzählen würden, dann wären wir wahrscheinlich noch morgen dran, oder Chris?
Ja, und das ist doch eigentlich auch gar nicht so interessant. Ich meine, die Daten, die kannst du auch eben bei Wikipedia nachgucken. Ich glaube, es geht eher so um die Personen, die diesen Gürtel getragen haben, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist, was der Titel bedeutet, welche Geschichten und Emotionen dranhängen. Das macht auch viel mehr halt den Wert dieses Titels aus dann.
Genau. Wir können ja vielleicht mal so den Anfang machen. Wann ist denn der erste Intercontinental Champion gekrönt worden? So mehr oder minder offiziell. Und das ist ja so ein bisschen so eine Kayfabe-Legende, ne? Die sich um Pat Patterson dreht, der damals der WWF North American Heavyweight Champion gewesen ist. Und er soll angeblich ein Turnier gewonnen haben, das es eigentlich nie so richtig gegeben hat, in Rio de Janeiro. Und hat dort den Titel mit dem South American Heavyweight Championship vereinigt, sodass wir da quasi dann North und South wieder zusammen hatten, ne, im September 1979. Da bin ich geboren worden.
Ja, gegen Johnny Rotz.
Was, gegen Johnny Rotz?
Ja, gegen Johnny Rotz hat er gekämpft. Er war angeblich South American Champion, ne?
Ja.
Habe ich gerade nachgeguckt. Das ist ein sehr cooler Name. Das hört sich eigentlich an wie so ein Straßenpunk. Ich bin Johnny Rotz.
Ja, so ein bisschen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre einer von den Rottens irgendwie. Aber wenn du das sagst, glaube ich dir das einfach mal. Auf jeden Fall war das der Anfang vom IC Championship 79, also einer der ältesten Gürtel bei WWE, ist der drittälteste, um es genau zu sein, nämlich hinter dem WWE Championship, den es seit 1963 gibt, und dem US Champion, den es hier ursprünglich eigentlich gar nicht gehabt, sondern den gibt es hier eigentlich ursprünglich bei der WCW zuerst, aber das war natürlich dann 1975 und ja, ist halt wirklich ein Titel, der immer heiß umkämpft gewesen ist. Und wir können ja mehr so ein paar Titelträger hier aufzählen. Also zum Beispiel Leute, von denen ich relativ wenig gesehen habe, ist beispielsweise natürlich Pedro Morales. Das ist nicht meine Generation, hat den Belt aber insgesamt 425 Tage gehalten. Wir haben den Honky Tonk Man angesprochen, ne? Ist immer noch der Rekord-Champion mit 454 Tage. Und einen Wrestler, den wir in der vergangenen Woche mit einem sehr umfangreichen Podcast bedacht haben, das war natürlich der Macho Man Randy Savage, der den drittlängsten Run gehabt hat. Also das sind schon so Namen, die einem da einfallen, und im Prinzip, je weiter man so in die Gegenwart kommt, umso kürzer sind auch fast schon so die Runs. Also da haben die Leute dann eher viele Titel, ne? Also viele Titelregentschaften, aber dafür deutlich kürzere. Zur damaligen Zeit war es ja einfach so, dass da die Titel auch gar nicht so häufig verteidigt worden sind, ne? Also Pedro Morales hat beispielsweise nur zweimal den Titel gewonnen und ist da trotzdem auf, knapp 2 Jahre gekommen, so ungefähr. Ja, wer sind denn so Kandidaten, wenn du jetzt sagen müsstest, das sind für mich so die drei Intercontinental Champions, die, weiß ich nicht, ich habe gerade schon die flauschigen Gefühle im Bauch angesprochen, aber die so für mich den Intercontinental Championship so verkörpern. Wer fällt dir da ein?
Du stellst Fragen, Alter.
Ja, das ist meine Aufgabe hier.
Also, ich würde sagen, Mr. Perfect auf jeden Fall, weil er am besten so auch symbolisierte, was dieser Gürtel darstellen sollte. Mhm. Dieser Workhorse-Title, das passt einfach ganz gut. Der einfach mit seinem In-Ring-Können die Zuschauer fasziniert und von den Stühlen reißt. Verdammt, das ist echt schwierig. Ganz ehrlich, The Miz.
Mhm. Aus der neueren Ära würde ich ihn auch dazu zählen, auf jeden Fall, ja.
The Miz ist auf jeden Fall eben durch seine gerade hinterher sehr coolen Title Runs hat der sich zum Future Hall of Famer gemacht. Und Nummer 1 ist für mich ganz klar Chris Jericho.
Weil es der Rekordchampion ist mit 9 Titeln?
Auch. Aber der Typ ist halt einfach super und der symbolisiert das halt auch so ein bisschen. Der kleinere, im Ring richtig gute, wo es lange gedauert hat, bis er ganz nach oben kam und aber auch immer wieder den Intercontinental-Titel hatte und geile Matches mitgemacht hat und er den Wert des Gürtels gesteigert hat, wenn er sich dann hinterher für den nächsten Champion hingelegt hat. Also meistens. Meistens.
Ja,
aber also, ja, Jericho thront für mich ganz oben.
Jericho hat ja auch wirklich ein paar geile Titelverteidigungen gehabt. Ne? Oder nicht, ein paar geile IC-Title-Matches. Das Leiter-Match gegen Chris Benoit fällt mir da immer so spontan ein.
Ja.
Rumble 2001. Und diverse andere Matches auch. Also auch selbst dann später, ne, auch die Matches, die er dann teilweise gegen Rey Mysterio 2009 gehabt hat, die waren auch richtig gut. Die vergisst man, finde ich, heute so schnell. Ja. Aber das war auch eine richtig coole Fehde, auch mit dem Jericho, der damals ja in seine Heel-Persona. War das nicht auch einmal so, dass er da den Titel gewonnen hat, indem er Rey Mysterio beim 619 die Maske vom Kopf gerissen hat und den da eingerollt hat oder so?
Ja, genau.
Ja, also solche Sachen fallen mir da auch an. Tatsächlich bei mir, ich habe da natürlich im Vorfeld drüber nachgedacht, weil für mich selber überlege ich mir natürlich die Fragen. Und ich habe drüber nachgedacht, weil natürlich, wie ich schon gesagt habe, bei mir ist es so, dass dieser Titel extrem durch diese frühe Zeit geprägt wird. Deswegen, also so ein Mr. Perfect ist für mich einfach jemand, wenn ich an dir zurückdenke, der hat immer den IC-Belt dabei. Und der hatte ja den Titel auch relativ lange, aber im Endeffekt habe ich den gar nicht so oft, ja, wie soll man sagen, gesehen. Wenn ich mir überlege, ich habe angefangen mit irgendwie, ne, also 1990, 91, wo der dann auch seine beiden Title Runs hatte, da war der wirklich eigentlich mehr oder weniger zwar omnipräsent, aber ich als Kind habe den gar nicht in jede Woche verfolgen können. Und trotzdem vielleicht auch gerade deswegen war der für mich eben der prädestinierte IC-Champion. Und immer, wenn ich eigentlich dran denke, lustigerweise, muss ich immer dran denken, wie das der eigentlich die meisten IC-Matches bei den großen Pay-Per-Views dann verloren hat. Also egal, ob bei WrestleMania, beim SummerSlam 91 gegen Bret Hart oder auch bei WrestleMania 7 gegen den Texas Tornado, Kerry Von Erich, irgendwie hat er immer verloren. Und trotzdem ist er irgendwie auf seine gut über 400 Tage Titelregentschaft gekommen innerhalb dieser zwei Jahre, weil im Endeffekt hat er seinen ersten Titel am 23.04.1990 gewonnen, dann knapp vier Monate später wieder verloren und ein Jahr drauf, also 1990, ein paar Monate drauf, Ende 1990, dann eben für knapp halbes, dreiviertel Jahr gehalten bis August 91. Also es war eigentlich gar nicht so ewig lange, aber der hat dann doch schon bei ganz vielen einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch genauso wie einen Razor Ramon, gehört da für mich auch mit rein, ne? War auch jemand, der den Titel extrem geprägt hat, nicht zuletzt auch durch seine, durch die Leitermatches mit Shawn Michaels, finde ich. Ja, diese geile Fehde. Und dann muss man eigentlich auch schon fast wieder Shawn Michaels nennen. Ach, es ist schwierig.
Oder Bret Hart.
Ja. Ja, und zugleich finde ich aber auch, dass ein paar Kandidaten, wenn du hast gerade The Miz angesprochen, der ist für mich eigentlich vielleicht zusammen mit Dolph Ziggler einer der wenigen dieser neuen Generation, nenne ich es jetzt einfach mal, also der letzten, keine Ahnung, 5 bis 8 Jahre oder so, die diesem Titel auch wirklich dann nochmal richtig Impact verliehen haben. Vielleicht ein Seth Rollins noch?
Ein Seth Rollins, ja. Durch seine Art auf jeden Fall. Und dieser Fighting Champion, aber das wurde ein bisschen angekratzt, einfach weil seine Gegner meistens scheiße waren in den Rivalitäten.
Ja. Weil das ist ja auch immer das ganz Interessante eigentlich. Wir werden oft gefragt, so wie definiert ihr denn den Wert eines Titels? Und die Frage schmeiße ich dir gleich mal hier zurück. Also ich glaube, bei uns, ganz subjektiv, hat der IC-Title schon einen hohen Stellenwert. Aber letztlich mal so ganz global gefragt, woran machst du die Wertigkeit eines Titels fest?
Schwierig zu beantworten. Ich glaube, da gibt es viele Faktoren. Spontan würde ich jetzt sagen, an einem starken Champion. An jemanden, der einen Titel zuversichtlich trägt, der diesem Titel einfach selbst gewisse Werte durch seine Persönlichkeit verleiht. Also so ein Fighting Champion, der sich jede Woche dahinstellt und sagt, ich bin der Champion und egal wer kommt, der kriegt seine Chance, der wird mich nicht besiegen. Das ist irgendwo dieser Charakterzug des Champions, der geht auch auf diesen Titel dann über. Das hat man ja auch gesehen, wie geil war auf einmal der United States Champion, als John Cena jede Woche rauskam und sagte, so, egal wer jetzt kommt, ich klopp den weg.
Ja.
Da hat man sich drauf gefreut. Und dieser Titel, der vorher halt komplett bedeutungslos war, war auf einmal echt cool. Und auch wieder so ein Fixpunkt in diesen Shows. Und deshalb würde ich auch sagen, eben ein starker Champion auf jeden Fall, aber der muss halt eben auch vernünftige Gegner haben, mit denen er eben diese Charakterzüge von sich und den des Gürtels dann auch ausleben kann. Und daran scheitert es sehr oft in der modernen WWE. Und dann muss man natürlich auch sagen, ein Titel lebt davon, dass er oder wird wertvoller, wenn er halt wirklich auch oft verteidigt wird. Und auch mal länger von Personen gehalten wird, dass es kein Wanderpokal ist. Da muss man halt in der heutigen Zeit so ein bisschen mehr den Spagat hinkriegen als damals. Aber also ein Titel, der alle paar Wochen oder so wechselt, wie man es ja auch teilweise in gewissen Indie-Promotions hat oder so, die sind mir furzegal.
Aber es war ja auch zum Beispiel zu Zeiten der Attitude Era war es ja auch sehr oft so, dass der Titel sehr, sehr schnell gewechselt hat. Und ich glaube, weil wir sprechen immer davon, Attitude Era, ne, besser und bla bla. Aber ich glaube zum Beispiel, dass das auch was gewesen ist, was diverse Gürtel, die vorher ein Standing gehabt haben, auch ausgelaugt hat auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also das ist es auch. Und gerade dann in der Kombination, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, in Kombination mit dem Roster-Split, wo wir dann auf einmal doppelt so viele Titel später gehabt haben und ganz viele Titelvereinigungen. Ich glaube, das tut der Wertigkeit eines Bells nicht gut, wenn du erst so ein Überangebot hast, dann teilweise wird ein Titel wieder eingestellt, dann wieder eingeführt. Dieses Hin und Her wirkt dann einfach nicht gut. Und ich glaube, gerade Anfang der 2010er, 2010, 2011, 2012, hatte WWE auch gar kein Interesse daran, den IC-Belt groß darzustellen, sondern da war der Fokus eben verstärkt auf dem auf den großen Gold eigentlich, auf die großen Charakteren, und der IC-Belt war dann eher so, ja, nice to have, oder wie siehst du das?
Ich glaube, das kann man nicht ganz so verallgemeinern. Ja, bei der WWE selbst war wahrscheinlich die Intention, ja, den kannst du dann den geben, wo die Internetfans nachschreien, das interessiert doch eh kein Schwein. Aber da waren schon so ein paar Leute, die haben diesen Titel extrem aufgewertet. Also wie du vorhin schon sagtest, ein Chris Jericho oder in der Fehde dann auch ein Rey Mysterio, ein CM Punk und sowas. Die Fans selbst haben diesen Titel wertvoller oder ich sag's anders. Die Fans haben diesen Titel mehr geschätzt, als es die WWE tat. Und die hat dann irgendwann auch wieder gemerkt, so, oh, der ist gar nicht so egal. Da für eine gewisse Zielgruppe ist das tatsächlich eine Auszeichnung, und da passieren coole Sachen, wenn wir die Leute machen lassen. Und sie versuchen es ja auch immer wieder schrittweise, diese Titel zu pushen. Und ich glaube, da war gerade so die Phase, wo halt eben auch ein Punk, ein Mysterio und damit gemischt haben, so ein bisschen der Zünder, dass sie da wieder mehr in die Richtung gegangen sind, auch wirklich einen Midcard-Champ zu haben.
Ja, aber zugleich gab es eben da auch viele Title Runs, die einfach so komplett vergessenswert gewesen sind.
Ja, natürlich.
Das muss man aber eben auch sagen. Ne? Also oder auch viele Wrestler, die dann auch vielleicht diesen Sprung eben nicht geschafft haben. Ne? Also ich finde immer bestes Beispiel, und den Wrestler, den ich jetzt nenne, den mag ich eigentlich sehr und sehe den sehr gerne. Aber zum Beispiel John Morrison war ja auch diverse Male Intercontinental Champion, und trotzdem könnte ich jetzt relativ wenig große Titelverteidigung von ihm nennen, sagen wir es einfach mal so. Weil ich finde, da war jemand, den hat sie immer da mal reingeschmissen, und dann war der da und dann war das okay. Aber der hat mich jetzt da nie in dieser Rolle als IC-Champion nie wirklich emotionalisiert, so meine ich das, weißt du?
Ja, so war es aber immer mit Morrison, ne? Spektakulär, aber irgendwie nichtssagend.
Ja, es ist schwierig, aber trotzdem, hängt eben auch, um da nochmal auf diese Sache mit der Wertigkeit eines Titels zurückzukommen, ich gebe dir bei allem recht, was du gesagt hast. Ne? Du brauchst einen starken Champion, der muss das Ding auch repräsentieren. Das haben zuletzt einen The Miz hat das gemacht, wen hast du noch genannt? Einen Seth Rollins hat es von mir aus auch gemacht, da hat es dann hier und da ein bisschen gehapert, aber da kam das auf jeden Fall mit durch. Du brauchst natürlich die passenden Gegner und du brauchst auch die passenden Fäden. Ich finde es ganz wichtig, dass du auch wirklich diese starken Midcard-Fäden gehabt hast, wo dann auch wirklich ja um was gefochten worden ist, ne? Und wo dann sich auch von mir aus Leute mehrfach in immer härteren Matches auseinandergesetzt haben. Ne? Also wie gesagt, die Matches mit, weiß ich nicht, Benoit und Jericho von mir aus damals, oder auch Michaels und Ramon beispielsweise, selbst sowas wie einen Bret Hart gegen Roddy Piper war ja damals, das hat sich auch eine ganze Zeit lang gezogen, erstmal bis es dann zu dem Match bei WrestleMania gekommen ist. Das war ja dann schon quasi kurz nach dem Rumble ging das ja dann mehr oder weniger los, und da war eben auch eine Geschichte dahinter. Aber das ist eben auch was für mich. Ich will diese Geschichten haben, damit ich wirklich da auch emotional involviert bin und dass ich da sagen kann, ja, das ist was, an das ich mich erinnere, weil da hat jemand vielleicht seinen Traum erfüllt. Oder zum Beispiel, weißt du, woran ich mich immer noch erinnern kann? Ich weiß, du wirst es nicht gerne hören. An Jeff Hardys ersten IC-Title-Gewinn damals gegen Triple H.
Ja, das war ein großer Moment.
Ja, eben.
Was heißt nicht gerne hören?
Ich weiß, dass du Jeff Hardy nicht magst.
Ja, und deshalb kann ich ihn trotzdem halbwegs objektiv einordnen. Ich bin ja nicht komplett hasserfüllt.
Ach so, nicht komplett, na gut.
Nee, aber ja, alles, was du sagst, ist richtig. Und der Intercontinental Championship, das ist halt auch ein Wrestlermacher, kann man eigentlich so sagen. Diese geilen Geschichten in der Midcard um diesen Titel und diese großen Kämpfe, die haben halt tatsächlich echt viele Wrestler hervorgebracht. Wenn man sich mal so Biografien durchliest oder Interviews sich anschaut, es sind einfach so super viele, die dann sagen, ja, der, keine Ahnung, Chris Jericho damals als Intercontinental Champion, dieses Match mit Chris Benoit oder sowas, danach wollte ich Wrestler werden. Es ist andauernd, kommt dieser Gürtel davor, wenn Leute sagen, was sie beeindruckt hat und wo dann tatsächlich dieser Entschluss gefasst wurde, dass sie ins Training gehen. Ja. Es sind halt nicht immer diese Topstars, sondern eben auch die Mitkader, die die geilen Scheiß machen da im Ring. Warum hast du es so oft, dass Wrestler, die zum ersten Mal diesen Gürtel gewinnen, auch bei anderen Gürteln oder so, ja? Warum fangen die an zu heulen und sind so emotional? Das ist nicht einfach nur, weil die sich hochgearbeitet haben und das eine Belohnung ist. Das ist, weil die damit auch was verbinden. Mhm. Da hat jemand damals, keine Ahnung, das Leitermatch zwischen The Rock und Triple H geschaut und war davon komplett fasziniert. Und dieser Gürtel war einfach der größte Preis, den man sich vorstellen konnte für den. Und der gewinnt dann den IC-Belt. Und dann kullern halt die Tränen im Ring. Da hängen halt unfassbar viele Sachen einfach dran.
Ja, weil, wie du schon richtig
sagst. Sorry fürs Abschweifen.
Nee, ist alles gut. Alles gut. Das ist vollkommen richtig, ne? Weil viele wissen auch, was das bedeuten kann und was der Sieg des Intercontinental Champions auch wirklich für einen Schritt sein kann. Und man hat ja auch gesehen, dass der Intercontinental Champion-Titel auch durchaus Main-Event-tauglich ist, um es einfach mal so zu sagen. Wir wissen, dass das WWE-Booking gerne an dem großen Gold klebt, irgendwie, weil was so bestimmte Events angeht. Aber zum Beispiel ein Match, über das wir immer wieder sprechen, ne, WrestleMania 6, hätte nicht so funktioniert zwischen dem Ultimate Warrior und Hulk Hogan, wenn das nicht Title for Title gewesen wäre und wenn auch der Warrior nicht vorher ein absolut dominanter Intercontinental Champion gewesen wäre. Nur so als ein Beispiel. Wir haben natürlich noch SummerSlam 92, ne? Darf man auch nicht vergessen, da Bret Hart gegen den British Bulldog. Auch so ein Ding, was, ja, wie geil war das damals, ne? Und da hatten wir Macho Man gegen Ultimate Warrior in der Midcard irgendwo.
Auch Bret Hart gegen Roddy Piper. Das hat auch dem Titel so viel Prestige gebracht, dieses Match.
Ja. Und oft war es eben auch der Showstealer. Du hast auch gerade The Rock gegen Triple H angesprochen. Das war beim SummerSlam 98, oder? Wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche.
Das kann gut sein, ja. Ich habe das auch nicht mehr genau im Kopf. Aber dieses Match, das hat sich eingebrannt bei mir.
Ja, das war auch richtig geil, ne? Und wie gesagt, den IC-Belt, den haben wir häufiger im Main-Event gesehen. Teilweise in herausragende Matches, wie ich gerade angesprochen habe. Zuletzt natürlich auch bei Extreme Rules 2018. Da haben wir sehr drüber geschimpft. Du erinnerst dich vielleicht noch. Das Iron-Man-Match zwischen Seth Rollins und Dolph Ziggler damals.
Oh, da war ich nicht mit im Podcast.
Echt? Dann hast du einfach nur so geschimpft. Ich weiß, dass Kai sehr begeistert gewesen ist, aber
ja, stimmt, so. Stimmt. Da hatte ich in unseren Chat geschrieben, ob er schon mal ein anderes Iron-Man-Match geschaut hat. Ja, das fand ich auch nicht so toll. Aber ich fand es auch nicht so katastrophal wie viele andere. Aber
nee, aber es gibt bessere Iron-Man-Matches, sagen
wir mal. Ja, definitiv. Ja. Der Kai aber halt, ne?
Wenn wir jetzt gerade schon bei diesen Wegen sind, die der Belt genommen hat, ne, ist ja auch wieder ganz interessant. Wir haben es WrestleMania 6 gesehen, Title Unification, danach Mr. Perfect als neuer Titelträger, nachdem der Warrior sein IC-Belt abgegeben hat. Wir hatten China als erste Frau, die ein IC-Belt gewonnen hat, in einem furchtbaren, wie hieß das damals, Good Housekeeping-Match bei No Mercy?
Boah, das habe ich, glaube ich, verdrängt. Ich erinnere mich noch an diese ganze Fehde mit Jericho und Eddie Guerrero und Jeff Jarrett war da auch immer mal noch zwischen und so, aber boah.
Hardcore Holly war damals auch dazwischen
vor allem. Hardcore Holly auch noch, stimmt. Den mochte ich früher immer.
Der ist auch super. Haben wir einen wunderschönen Podcast drüber gemacht bei den Helden aus der zweiten Reihe, der Shaggy und ich. Und Hardcore Holly sehen wir demnächst live. Der ist ja bei WXW Superstars of Wrestling.
Ach so, ja, aber ganz ehrlich, ich mochte den zwar ganz gerne wegen seiner Intensität, aber ist auch, glaube ich, ein ziemlicher Idiot.
Ach, ich finde den ganz lustig.
Also ja, was der schon mal so von sich gibt, boah.
Also das Match zwischen Jeff Jarrett und China ist tatsächlich das gute Housekeeping-Match gewesen damals. Also ja, aber ne, das war dann so ein Weg. Und was dann ganz interessant ist natürlich, dass wir natürlich im Zuge der, wie soll man sagen, der Expansion von WWE, dann damals mit der WCW und ECW, hatten wir auf einmal ja eine furchtbare Titelschwemme. Und 2001 und dann eben den ersten Brandsplit 2002. Wie siehst du die Sache, dass dann auf einmal so viele Titel quasi auf den Markt gekommen sind, inklusive einem zweiten Midcard-Belt ja mit dem United States Championship? Und ständig ist irgendwas gewechselt. Hat das macht sowas für dich den IC-Belt auch ein bisschen unwertiger, um es mal so auszudrücken?
Ja, auf jeden Fall. Also je mehr Titel du hast, desto mehr heben sie sich halt gegenseitig auf in der Wertigkeit, das ist ja klar. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das damals nicht ganz so empfunden habe. Da fand ich das geil, dass, oh, es gibt ja mehr Titel und dann mehr große Matches und halt war ich noch ein bisschen jung, ne? Aber nee, wenn du zu viele Titel hast, das taugt nichts, genauso wie wenn du zu wenig Titel hast. Also ja. Man sieht es ja sehr oft an kleineren Indie-Promotions, gerade in Europa, die haben dann höchstens irgendwie einen World-Title oder sowas, ja, wo man sich denkt, okay, ihr veranstaltet irgendwo im Hinterhof, World-Title ist vielleicht ein bisschen hochgestochen für euch, ja, aber den habt ihr, aber keine Tag-Team-Champions, keinen Mid-Card-Champion-Gürtel, so, und das sind halt so Sachen, um die du ja eine Liga aufbaust. Du brauchst ja auch diese Abstufungen. Sonst hast du ja gar keine Struktur in deinem Roster, in deinem Booking, in was auch immer. Und wenn du halt zu viele hast, fehlt dir ebenfalls die Struktur. Dann ist alles einfach nur kreuz und quer und durcheinander. Und jemand, der gerade den einen Titel verloren hat, kann morgen für den anderen antreten. Das ist, das verwässert alles.
Ja. Ich fand das damals auch, gut, erstmal, dass wir mehr Titel hatten, weil man natürlich dann noch immer diesen Kontrast gehabt hat, WCW und WWE irgendwo. Aber es hat sich dann schon irgendwann merkwürdig angefühlt, wenn du dann ständig, dann gab es ja bei der Survivor Series 2001, gab es ja die Title Unifications damals mit Test gegen Edge. So, und ja, dann hat eben Edge den IC-Belt davongetragen. Beim Brandsplit hat man dann ja quasi den IC-Belt genutzt, um da noch mehr überflüssige Titel so mit reinzustopfen. Ne? Dann gab es ja zuerst die Geschichte, dass der IC-Belt mit dem European-Title ja verschmolzen ist und dann anschließend ja auch noch mal quasi mit dem Hardcore-Belt, einfach damit man so ein bisschen die ganze Geschichte eindampft. Alles hat übrigens Rob Van Dam hinterher gewonnen. Rob Van Dam war quasi der letzte Hardcore-Champion und der letzte European-Champion irgendwo.
Das ist schön für ihn.
Statistik, wir haben hier einen Lehrauftrag, Chris.
Ja, nee, das musst du auch schon mal sagen. Ja, falls Rob Van Dam selbst zuhört, dann erinnert er sich vielleicht auch wieder dran durch die ganzen Marihuana-Schwaden, die um ihn herum geistern gerade.
Er ist doch jetzt wieder bei Impact unterwegs übrigens.
Ist er das?
Ja, ich habe letztens in einem Segment mit Ethan Page gesehen, wo er sein Comeback gegeben hat und ist ein bisschen runder geworden, der gute Herr Van Dam. Naja.
Rolling Thunder halt.
Er wirkt einfach ein bisschen so, als hätte er einen kleinen Bauch bekommen. Also mehr Bauch, ja, als es früher der Fall gewesen ist.
Ja, aber gut. Aber ganz ehrlich, dafür ist sein Outfit auch unvorteilhaft, wenn du so einen kleinen, ich glaube, wenn du da nur einen kleinen Bauchansatz hast, ja, den man ihm ja nun wirklich zugestehen kann,
ja,
dann sieht man das schon viel doller, als es eigentlich, die Leute sehen müssten, sagen wir es mal so.
Das ist richtig. Ich gestehe mir inzwischen auch einen Bauchansatz ein, im gehobenen Alter. Auch wenn ich mal Zingle trage, abends, vorm Fernsehen.
Oh, neue Gedanken, neue Gedanken.
neue Gedanken.
Diese verdammte sexy Ola.
ich hab die auch selbst gespray-painted, weißt du, den Singlet, so wie es Rob Van Dam gemacht hat. Mit Headlock vorne drauf. es gab ja dann noch eine Unification. Es war ja dann Ende September 2002, wurde dann ja nochmal der IC-Title mit dem damals Raw-exklusiven World Heavyweight-Title in einem Match zwischen Triple H und dem damaligen IC-Champion Kane nochmal vereint. Und übrigens Katie Vick. Und dann gab es plötzlich nur noch einen Raw-Champion und der IC-Belt war dann weg. Und kaum war Eric Bischoff weg, hat dann Stone Cold Steve Austin, der Co-General Manager damals, hat dann eben ja den wieder zurückgebracht. Und auch das, da frage ich mich halt so, warum macht man ihn dann überhaupt erstmal weg? Verstehe ich halt nicht. Das hat mich damals schon echt genervt.
Das war kompletter Bullshit, aber das fiel halt auch so ein bisschen in die Super-Ego-Ära von Triple H, glaube ich, rein.
Das ist durchaus möglich, ja.
Vieles kam einem ja wirklich so vor, als würde es nur gemacht, um nochmal zu zeigen, was Hunter für ein geiler Typ ist.
Ja. Ja, also das mochte ich halt eben überhaupt nicht.
Ich
und man
auch
hat
nicht.
Auch gemerkt, dass eine IC-Belt da auch wirklich fehlt, weil es fehlte eben ein Ziel für die Midcard. Und letztlich darum geht es ja dann auch darum, wenn so Titel im Wrestling ausgefochten werden. Es geht ja darum, dass die ein Objekt haben, das sie streiten können. Wenn es immer um die goldene Ananas geht, dann bringt das nichts.
Ganz genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Du brauchst eine Struktur. Du hast ja nun mal diese Klassenaufteilung, ja? Du hast ja Leute, die du nicht in den Main-Event stellen kannst, aus diversen Gründen, ob sie nun zu grün sind oder gerade erst debütiert sind oder was auch immer, ja, dass ihnen Ausstrahlung oder ringerisches Können fehlt, was auch immer halt, ne? Aber du brauchst irgendwas, dass die ein Ziel haben. Und wenn das nicht da ist, dann hast du halt auch langweilige Wrestling-Shows. das ist wirklich so.
Ja, natürlich. Bin ich absolut bei dir. Also du brauchst das einfach, damit du da, wie du schon gesagt hast, eine Struktur hast, damit die Wrestler ein Ziel haben und auch damit die quasi diese nächste Stufe gehen können. Du hast gerade gesagt, das ist für viele Wrestler ist es wirklich dann auch der Punkt gewesen, dass sie erstmal den IC-Belt gewonnen haben. Wir sprechen gleich noch über ein paar andere Leute. Ich will auch noch ein paar IC-Reigns irgendwie ansprechen, die ich so im Kopf gehabt habe. Was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, weil wir gerade beim Thema Brand-Split, Superstar-Shake-Up, Brand-Extension, was auch immer sind, der Midcard-Title war auch immer sehr beliebt, dass man den hin und her schieben konnte. Das ist auch was mich übrigens auch immer so ein bisschen gestört hat. Wie ist das bei dir? Also beim Ende des Brand-Splits war es ja dann so, klar, der IC-Belt kann eben bei Raw und SmackDown erscheinen. Zum Beispiel beim 2009er Rey Mysterio ist rüber zu SmackDown gegangen. Beim 2017er Shake-Up ist Dean Ambrose zu Raw gegangen. Beim 2019er Shake-Up, wissen wir alle, ist Finn Balor zu SmackDown gegangen. Ist egal, der kann jetzt eh überall auftauchen, weil Wildcard-Rule, aber theoretisch auch. Wie ist deine Meinung dazu, dass man gerade hier so ein bisschen den Midcard-Title genommen hat, um so ein bisschen Bäumchen wechselig zu spielen?
Finde ich komplett scheiße. Ja, kann ich nicht anders sagen. Du musst deine Champions müssen protected sein. Also die müssen einfach safe diesen Brand repräsentieren. Ja, das sind die Stützpfeiler deines kompletten Rosters. Und die hin und her zu schieben ist blödsinnig. Das wertet das sogar ab, weil dann, keine Ahnung, der WWE-Champion ist sicher, wie sie es jetzt in den letzten Shake-Ups, glaube ich, hatten. Aber der Intercontinental Champion, das ist wurscht, das ist einer von vielen. Das kannst du nicht machen. Deine Champions müssen safe sein eigentlich.
Ja.
Vor allem hast du halt auch gewisse Identitäten. Ich meine, würde der Universal Champion zu SmackDown wechseln, hättest du halt einen roten Belt bei SmackDown oder du würdest ihn noch hässlicher machen, indem er blau ist.
Das ist aber der Damenbelt.
Ja, eine furchtbare Vorstellung alleine. Aber es gibt halt diese Identitäten. Sie haben es teilweise geschafft, die zu kreieren, dass du den World Heavyweight Belt eben bei Raw hattest und die WWE Championship bei SmackDown. Das hat funktioniert. Sie haben es auch hinterher hingekriegt, als es umgekehrt war, dass der WWE Champion wieder bei Raw war und der Big Gold Belt für SmackDown stand, weil geile Leute da waren, die diesen Belt eben wieder belebt haben.
Mhm.
Aber allgemein ist es blöd und ich finde, der Intercontinental Champion gehört zu Raw und der US Champion zu SmackDown, weil SmackDown aus diesem ziemlich belanglosen und ziemlich hässlichen US-Championship immer viel gemacht hat. Also es gab ja Zeiten, wo SmackDown richtig dunkel war und dann halt so einzelne Leute immer ins Rampenlicht getreten sind, um die Gürtel groß zu machen. Dann, man kann über JBL viel sagen, aber er hat SmackDown sehr, sehr geil getragen, auch in Batista und was auch immer. Aber gleichzeitig haben dann auch bei, wann war das, 2005, 2006 rum, dann so Leute wie Chris Benoit und Booker T und Finlay und was nicht alles, die haben wöchentlich, haben die um diesen Gürtel gestritten. Und wenn sich viele anerkannte Leute darum streiten, ist er wertig.
Ja.
Schubst du ihn dann einfach in eine andere Show, wird er anders präsentiert, hat ein anderes Image und du kannst ihn als Fan nicht mehr greifen. Geile Scheiße.
Ja, wir drehen uns da eigentlich im Kreis, was so die Bedeutung angeht, ne? Also wir haben es gerade schon angesprochen, worum es dann geht. Die Fans müssen es greifen können, die Wrestler müssen danach greifen wollen, um es irgendwie so auszudrücken. Das ist absolut wichtig. Und wir haben viele Stars gehabt, die den IC-Belt gehalten haben. Und ich glaube, man muss einfach da auch mal sehen, wer gerade diesen IC-Belt auch benutzt hat, um da wirklich sich einen ersten Namen zu machen. Und ich muss da auch immer an Steve Austin denken. weißt du, Stone Cold Steve Austin damals, erst die Fehde mit Owen Hart und später auch die Geschichte mit The Rock. Und The Rock und Austin haben sich ja eh immer quasi gegenseitig hochgezogen. Später natürlich auch, wir haben es gerade schon angesprochen, The Rock und Triple H. Das sind alles Leute, die für mich genauso wie ein Perfect, wie ein Bret Hart, wie ein Shawn Michaels, ein Razor Ramon und so weiter und so fort, absolut symbolisch für die Bedeutung und für die Historie dieses Gürtels sind und dieses Titels sind. Weil, also man, das hat man doch alles noch total gut im Kopf, was damals passiert ist, ne? Und als Austin den Gürtel genommen hat, oder den Gürtel von The Rock gestohlen hat und den in Fluss geworfen hat zum Beispiel und also klar, weißt du? Da habe ich jetzt noch Bilder vor den Augen.
Ja.
Ne, oder der Piledriver von Owen Hart gegen Stone Cold Steve Austin, der anschließende Einroller und solche Geschichten. Also das ist doch geil und sowas willst du auch sehen. Und damals, oder man hat oft viel Wert darauf gelegt und hat damit auch neue Stars geschaffen. Auch in The Mist, da warten wir jetzt ja auch schon drauf, seit Ewigkeiten, dass der endlich mal quasi nach oben durchbricht, weil der es auch verdient gehabt hätte, nach der Art und Weise, wie er den IC-Belt präsentiert hat, oder wie siehst du das?
Nö, nee, der auf keinen Fall, der soll sich weiter mit dem Best in the World rumschlagen, da profitieren alle von, das sind geile Matches. Super Stories, ein alter Mann steht noch im Ring und macht die Kampfpose. Nein, natürlich, The Miz war unfassbar hot bei seinem letzten IC Reign. Und daher, das war der Punkt, wo du den eigentlich weiter nach oben tragen musst, ja. Und du kannst es natürlich probieren, ihn ein bisschen faciger darzustellen, aber wie sie es halt auch gemacht haben, das war kompletter Dreck, wie der sich Shane McMahon angebiedert hat und sowas. Und WWE kann das nicht mehr mit Charakteren und Stories. Die letzten Wochen waren mit das Grauenvollste, was ich gesehen habe. Das ich habe teilweise stand ich echt kurz davor, dass ich das abgebrochen habe. Dann habe ich doch noch irgendwie so ein bisschen gespult und dachte, ah, kommt hier was? Nein, das ist alles Mist.
Ja, es ist mental ist es eh schwierig, sagen wir es einfach mal so. Wir können auch mal so über so ein paar Leute sprechen, die IC-Champion gewesen sind, von denen man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm gehabt hat. Ich habe gerade hier beim Durchscrollen, habe ich den Godfather mal wieder entdeckt. Der war ja auch mal zwischendurch IC-Champion.
Mit seinem Haus?
Er war nicht allzu lange, aber er war auch mal ganz kurz, ja. Wer fällt denn dir da so ein, also du hast schon Santino Marella ja gesagt, aber was sind so die Leute, an die man jetzt heutzutage eigentlich relativ wenig denkt?
Ich habe vorhin mir auch mal so die Liste mit den ganzen Champs angeguckt und da bin ich erstmal wieder über Ric Flair gestoßen.
Witzig, ne?
Das hat man gar nicht mehr so im Kopf, aber war das damals gegen Shelton Benjamin oder so, die Zeit, so 2005 rum?
Kann das sein?
Ich guck das jetzt nach, ey.
Es ist 2005, 2006 und der hat den Titel
Von Kalito.
Von Kalito damals gewonnen.
Genau. Aber Kalito hatte den von Shelton Benjamin.
Das kann sein.
Und Ric
Kalito Flair auch ihn, jemand.
Ja. Und Ric Flair hat ihn an Shelton Benjamin Ja, bei Ric Flair denkst du halt an den großen goldenen Gürtel natürlich.
Total. Ne? Ja.
Aber ja, in der Zeit, da war ja auch noch sau over 2005, 2006 rum.
Ja, absolut. Das war ja auch, das war ja quasi so der letzte Run, so nicht der allerletzte Run, aber so auf dem Weg dahin. Und ich weiß auch noch, da hat man sich auch tierisch gefreut. Und es gab dieses mega geile Cage-Match zwischen ihm und Triple H damals, dieses blutrünstige Gemetzel. Bei, gibt's auch nicht mehr, Taboo Tuesday 2005.
War aber auch eine ziemlich blöde Idee mit dem Pay-Per-View am Dienstag.
Aber das war echt ein geiles Match. Also wer es noch nicht gesehen hat, das ist so ein, ja, Hidden Gem ist jetzt übertrieben, aber das ist schon so ein Ding, das hat man nicht auf dem Schirm. Und da haben die beiden, das sind ja Kumpels mehr oder weniger, ne, und die haben da nochmal richtig viel rausgeholt. Und das war ein richtig starkes Ding.
Ja, ich habe das auch schon fast vergessen. Lass uns das mal für ein Match of the Week machen.
Hatte ich auch schon im Kopf, tatsächlich. Hatte ich auch schon im Kopf, müssen wir mal auf dem Zettel behalten.
Ach, wenn der Kai Blut hört, ist er an Bord.
Der Kai hat momentan erstmal, ich habe ihn, glaube ich, den King of Clusterfuck getauft, weil wir jetzt die letzten Wochen hatten wir erst das Seven-Person-Ladder-Match von WrestleMania 31 und dann noch in der nächsten Woche, kleiner Spoiler, kommt Lucha Bros gegen LAX Full Metal Mayhem von Impact Rebellion. Also,
Die haben beide Kai ausgesucht, oder was?
Nee, die habe ich natürlich ausgesucht. Ich wollte irgendwie ein aktuelles Match haben und was mit IC-Title-Bezug und so, das ist dann dabei rausgekommen. Naja.
Also gut gemacht.
Dankeschön. Kommen wir noch zu so ein paar anderen Namen, die man vielleicht vergessen hat. Also, ne, Ezekiel Jackson. Kann sich noch jemand an den erinnern? Ich weiß es nicht.
Oh Gott. Weil er auch noch bei Lucha Underground hinterher war.
Ja.
Wie hieß er denn da nochmal?
Och, keine Ahnung.
Da war er doch quasi so der Bossgegner in der ersten Staffel.
Ich weiß es, ich hab's vergessen.
Was ich ihm halt auch nicht abgenommen habe, weil ich wusste, dass er Ezekiel Jackson ist und nicht so gut.
Der war aber tatsächlich, war das Big Rick?
Ja, Big Rick, genau.
Das klingt auch wie ein Bossgegner im Street Fighter-Spiel.
Ich habe eher an Streets of Rage gedacht.
Ja, aber stimmt, Streets of Rage, ja.
Ja, das stimmt.
Jetzt ist mir jemand gerade noch eingefallen. Genau, Albert, ne, war damals auch. Damals als noch, gab's, kannst du dich noch an die Gruppierung X-Factor erinnern?
Dunkel.
Mit Justin Credible und X-Pac?
Ach ja, 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 ja.
Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der A, das Team damals mochte. Von Uncle Cracker gesungen. Und der das Stable gar nicht so scheiße fand, weil ich mochte Justin Credible aus der ECW total gerne. Also, naja, der ist noch jemand. Wer fällt dir noch ein hier an Leuten, die wir hier wahrscheinlich nie wieder besprechen werden?
Lance Storm.
Ja.
Aber ein cooler Typ.
Lance Storm ist super. Ich schätze den sehr.
Er hat ein sehr eigenes Charisma, aber wenn Leute sagen, er hat keine Ausstrahlung, finde ich das immer falsch. Er hat auf jeden Fall was. Er hat vielleicht nicht die massenkompatibelste Ausstrahlung, aber ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Vor allem hat er einen sehr guten Humor.
Ja, und ich fand ihn auch als Wrestler geil.
Also im Ring war der super. Ja, also da gab es wenige, die dem das Wasser reichen konnten, ganz ehrlich.
Hat übrigens, rate mal, von wem er den Titel gewonnen hat, weil ich gehe davon aus, dass du es nicht mehr weißt. Weil es schon einfach so lange her ist und weil es ein Match war, das 2 Minuten gedauert hat.
keine Ahnung.
Albert.
Albert, okay.
2 Minuten. Bei Raw-Ausgabe 426. 2001, Juli 2001.
Okay, das hast du ganz bestimmt nicht nachgegoogelt, das wusstest du.
Natürlich, ich hab alles in meinem Kopf.
Sogar den Monkey Tonk Man.
Sogar den Monkey Tonk Man. Dann gibt es natürlich auch noch so die Klassiker, ne? Dean Douglas, ne? Shane Douglas damals, dem man den Titel ganz, ganz kurz gegeben hat, so für, glaube ich, mehr oder weniger einen Abend, bevor er dann am Ende wieder verlieren durfte. Er hat ja damals, als Shawn Michaels seinen Titel abgeben musste, ne, nach der Attacke in Syracuse, musste er Shawn Michaels den Titel abgeben bei In Your House und dann hat Dean Douglas den bekommen und am Ende musste dann gegen Razor Ramon hat er dann, glaube ich, verloren. Mhm. Das sind diese ganzen eintägigen Geschichten und diese kurzen Sachen. Dann Zack Ryder ist auch so jemand, der hat den Titel auch immerhin einen Tag gehabt.
Lass ja, so stehen. Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Da habe ich nämlich auf Kevin Owens gehofft.
Tja, ja. Manchmal kommen die Dinge nicht so, wie man sich das erhofft.
Aber William Regal sollten wir vielleicht nicht vergessen.
Ja, absolut.
Ich fand gerade seinen relativ kurzen Run, also, 2008 rum müsste es gewesen sein, wo er auch King of the Ring wurde, ne?
Ja.
Das war super, er war ein super Heel, hat im Ring überzeugt, hatte eine geile Ausstrahlung. Ich finde, William Regal ist sowieso einfach ein begnadeter Performer vor der Kamera, der kann alles.
Und wie du schon gesagt hast, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, aber wie du schon gesagt hast, auch hier, es hat dann einem jungen Wrestler geholfen, dass ein William Regal hier als der erfahrene Veteran rübergekommen ist. Er hat ja dann diverse Matches gegen den CM Punk gehabt, also quasi mehr oder weniger so 3 Wochen, zwei Wochen in Folge, 3 Matches. Und jedes Mal hat sich William Regal da rauswieseln können, bis dann CM Punk am Ende als Jäger das Ding dann geholt hat. Auch einen CM Punk müssen wir hier nennen, dem hat der Titel auch geholfen.
Auf jeden Fall. Der hat den auch mitgeprägt, einfach auch mit seinen Fähigkeiten. Auch, ja, wie du es gerade sagtest, ein William Regal, der war halt so ein Arsch. Da wolltest du halt sehen, wie er diesen Gürtel verliert. Ja. Und dadurch wird er halt auch wertvoller. Wenn es dir am Herzen liegt, dass jemand etwas, was er schätzt, dass er das verliert, ja, dann hat es eine gewisse Wertigkeit.
Ja, apropos, wenn dir was am Herzen liegt und so, kannst du dich noch dran erinnern, dass Ryback auch mal IC-Champion gewesen ist?
Ach, leck mich.
Aber das war doch so geil. Ich kann mich noch dran erinnern. Das war ja quasi, war das nicht nachdem Daniel Bryan seinen Titel abgeben musste wegen Verletzung und so, den er bei WrestleMania gewonnen hat? Und da gab es ja den Elimination Chamber um die IC-Championship zwischen Ryback, Dolph Ziggler, King Barrett, Mark Henry, R-Truth und Sheamus. Und am Ende gewinnt das Ding doch Ryback und Daniel Bryan muss ihn dann noch overbringen.
Ja, das war doch auch diese komplett gebotchte Mania, oder? Chamber.
Das kann sein, ja.
Kann das sein?
Ja, ich glaube schon.
Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, Mark Henry, Sheamus, Chamber, da klingelt was. Oder war bei der anderen noch Big Show dabei? Ah, ist ja auch egal.
Ich habe bei der anderen, ich weiß es auch nicht mehr.
Aber ja, brauchen wir nicht drüber reden.
Nee, nicht so wirklich.
Ryback war als Wrestler, fand ich den furchtbar. Und ich glaube, die Privatperson, wie auch immer er heißt, hat auch ziemliche Schraube locker. Er hat das Wrestling halt erfunden, wenn man ihn so sprechen hört. Ganz dunkles Kapitel.
Deswegen wollte ich ja hier nochmal genannt haben. Wir hatten auch einen Mounty, der das Ding nochmal ganz kurz gehalten hat. Von Bret Hart übernommen, 92, Anfang 92 und dann an Roddy Piper abgegeben, um dann bei WrestleMania 8 das geile Match hier Bret Hart gegen Roddy Piper. Da sind einige dabei, auch so, die so ein bisschen dazwischenfallen. Wir haben übrigens, also der passt jetzt überhaupt nicht in diese Kategorie, sondern der passt auch in die Kategorie mit, der hat es wirklich geprägt. Wir haben auch einen Eddie Guerrero noch nicht genannt. Der war auch wichtig für den Titel. Und den kann man ja gar nicht oft genug nennen. Weil der auch tolle Matches abgeliefert hat. 2 Runs hat er gehabt, knapp 100 Tage den Belt gehalten, 2000 und 2002. Ja, die größten Namen waren dann schon irgendwo dabei auch und haben das eben genutzt.
Und der IC-Run von Eddie Guerrero, das war auch so eine richtig schmierige Zeit von Guerrero. Ja, den hat man, wie sagt Homer in einer Folge zu Bart, er ist ein Junge, den man gerne hasst.
Das war ja der 2000er Eddie Guerrero, wo er sich doch damals gegen seine Mamacita gewandt hat, oder? War das nicht so, dass er sie quasi betrogen hat?
Ja,
und dann
ja. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Es verschwimmt irgendwie alles. Aber ich kann das jetzt schon sagen, wo wir vorhin so über China und The Rock und sowas gesprochen haben. Ich glaube, ich setze mir jetzt mal als Ziel vom Montreal Screwjob an bis irgendwie 2002 oder so alles zu gucken. Nochmal in so einem Rerun. Chronologisch ab der Series 97 alle Pay-Per-Views und Raw-Folgen.
Ja, mach das mal. Machen einige gerade tatsächlich. Ich habe diverse Male schon Mails bekommen, mit dass sich einige Hörer irgendwie, sei es jetzt den Monday Night War angeschaut haben oder eben andere Shows einfach so hintereinander, weil sie das aktuelle Produkt momentan nicht abholen.
Ja, ganz genau.
Verstehen.
Weißt du, dann habe ich eine Ausrede, dann so, oh, neue Raw-Folge, keine Zeit zu. Ich bin ja 98.
Dann lass noch mal, nachdem wir jetzt, glaube ich, ganz gut hier die großen Namen abgefrühstückt haben und auch so ein paar der kleineren Namen, lass doch vielleicht noch mal so ein bisschen in die aktuellere Ära eintauchen. Wir haben einen The Miz genannt, der, glaube ich, dafür prädestiniert gewesen ist, genauso auch wie seine Fehde natürlich auch gegen Dolph Ziggler damals vor ein paar Jahren, auch absolut geil. Meine Frage, ich glaube, die habe ich damals schon mal ein paar Mal beantwortet oder haben wir schon mal drüber geredet, aber glaubst du, dass diese Brock Lesnar-Ära, wo ja wirklich dann auch der Universal-Title quasi nicht zugegen gewesen ist, hat das dem IC-Belt geholfen, dass der mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat oder hat es generell einfach dem Produkt so geschadet, dass das dem Titel auch nicht mehr helfen konnte?
Ich glaube eher Letzteres. Der Intercontinental-Titel hätte davon profitieren können, dass du sowohl den Gürtel als auch den Titelträger stärkst. Aber einmal hast du halt dieses Mid-Card-Image beim Titel, das musst du ein bisschen mehr loswerden. Ich meine, das ging ganz gut mit Rollins, der ja so ein bisschen dazwischen stand, zwischen Main-Event und Mid-Card. Ich fand die Rivalitäten darum nicht so geil. Also Dolph Ziggler brauche ich heutzutage einfach nicht mehr. Mit Drew McIntyre im Schlepptau hast du dann tausendmal das gleiche Match gehabt. Dann Dean Ambrose, hätte man sicherlich was draus machen können, aber im Endeffekt,
Ich bin da auch so ein bisschen zwiespältig, so rum heißt es. Einfach, weil ich finde, wie so oft in der jüngeren Vergangenheit bei WWE hat da die Kontinuität gefehlt. Ich finde, man hat wirklich da oft so Ausbrüche nach oben gehabt, aber man hat dann auch einfach zwischendurch auch immer wieder den Ball fallen lassen, wo dann gesagt hast, ja, okay, das war jetzt irgendwie ganz nett, aber mehr dann eben auch nicht.
Vor allem so unnötig, ne?
Ja, natürlich.
Also das, bei WrestleMania 34 hattest du ja dieses richtig, richtig geile Triple Threat mit Bella, Miz und Rollins.
Yes.
Und Miz war so ein geiler Champion, dass du ihn zwar cool fandest, aber ihm trotzdem dabei zusehen wolltest, wie er den Gürtel verliert. Ja? Weil er so ein verdammtes Ekel ist. Und dann hast du die beiden Fan-Favorites gehabt mit Bella und Rollins. Sie machen ein geniales Match. Rollins. Also, unfassbar over. Also, ich würde sagen, also ich war ja in der Halle, ne? Das hast du halt gemerkt, das war ein Main-Eventer einfach. Der kommt da raus und 80.000 Leute brüllen Burn It Down.
Ja.
Und feiern ihn und das war fantastisch. Du hättest da so viel draus machen können dann. Der IC-Champion war zu der Zeit groß und begehrt. Du hattest dann einen Titelträger, der einfach komplett heiß war gerade. Die Leute fressen dem aus der Hand. Naja, und dann lässt es halt alles irgendwie versanden, weil Kreativität, das ist ja schwierig, das ist ja mit Arbeit verbunden.
So ist es dann eben. Ne? Das war auch da. Ne? Da hat man es dann eben auch versäumt. Und auch da nochmal einen kleinen Rückgriff. Ich finde auch, dass zum Beispiel Leute wie eine Kofi Kingston damals, ne? Der ist auch vierfacher IC-Champion. Und gerade diese Phase 2010, 2011, wenn man sich da mal anschaut, da war der irgendwie immer so 2 Monate. Aber ich kann mich da jetzt nicht wirklich an irgendwas Weltbewegendes erinnern. Ne? Im Endeffekt hat der auch erstmal so dieses eine Match gegen Daniel Bryan im Elimination Chamber gebraucht, bis er dann wirklich auch diese nächste Hürde genommen hat. Also der IC-Belt bedeutet nicht zwangsläufig, dass es nach ganz oben geht, aber es kann eben durchaus dafür sorgen. Ich bin auch aktuell wieder so ein bisschen enttäuscht. Also wo ist der Belt derzeit? Der ist bei Finn Balor irgendwo, aber man hat irgendwie das Gefühl, eigentlich, was machen die gerade mit dem?
Es ist halt, glaube ich, auch einfach so ein sehr simples Denken oft bei der WWE. Die Internetfans, die mögen den, jetzt hat er den Titel, den die auch mögen, ja, läuft schon. Ja, und dann hast du halt, dass er sich da irgendwie mit Bobby Lashley weiter abgeben muss oder was auch immer. Boah. Weil ist ja egal, die mögen ihn ja, ne? Und er hat ja auch den Titel, den die mögen. Ja, kann man immer wieder den gleichen Mist bringen.
Ja, also es ist generell ja so, dass man auch ganz viel mit diesen, ich sag's jetzt mal, Standard-Booking kaputt gemacht hat. Diese Geschichten, ja, wie baust du eine Fehde auf? Als erstes verliert der Champion, dann gibt's vielleicht das, je nachdem, ob es dann Babyface oder ein Heel-Champion ist, aber dann gibt's auf jeden Fall irgendwann das Rematch, dann geht's ein bisschen hin und her und am Ende, ja, hast du trotzdem keine richtige Fehde und keine richtige Intensität, aber trotzdem irgendwo einen neuen Champion. Das ist, glaube ich, auch was das Booking so in den 2010ern stark beeinflusst hat. 50-50 Booking und dieses Ping-Pong von einem Titel. Also, wie gesagt, Kofi Kingston ist da für mich echt so ein Paradebeispiel, weil ich fand den damals wirklich, da hat man ja gedacht, aus dem könnte was werden, aber ich fand die ganzen IC-Title-Runs von ihm relativ bedeutungslos und da fallen auch noch einige andere rein. Die mir da noch so einfallen. Ich finde auch zum Beispiel Wade Barrett, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, der war immer jemand, der hat den Titel 5-mal gehalten. Fällt dir da ein Match zu ein? Also außer WrestleMania 31, wo er seinen Titel dann verloren hat, so im Leitermatch. Aber wenig, wenn man ehrlich ist. Ne? Also. Ist halt so. Und wir haben damals alle Wrestling geschaut. Also,
ja.
Weißt du noch, als Curtis Axel Champion gewesen ist?
Als sie versucht haben, ihn zum neuen Mr. Perfect zu machen und ihnen dann aufgefallen ist, dass er halt im Ring und in Sachen Ausstrahlung einfach nur solide ist.
Ja.
Und sie dann auf einmal alles wieder über den Haufen geworfen haben und der arme Kerl in der Bedeutungslosigkeit erstmal verschwunden ist.
Ja.
Ja, ich erinnere mich.
Ein Big E war auch mal IC-Champion. Ne?
Ja, erinnere ich mich auch noch so grob dran.
Ganz dunkel. Ne? Luke Harper hatten wir auch natürlich noch dazwischen gehabt.
Luke Harper fand ich cool.
Cody Rhodes war auch IC-Champion, auch da. Ne?
Das, wie wenig Feingefühl halt die WWE auch oft hatte. Wie Cody gezogen hat mit seinem Schönlings-Gimmick und der Maske und sowas, ne? Und da haben sie auch nichts draus gemacht, dass er ihn irgendwie katapultiert hat, dieser Title Reign. Und der war halt auch so ein Fixpunkt in den Shows mit. Und auch dieses Match gegen Big Show damals, dieses Tables-Match mit dem beschissensten Ende überhaupt, wo er Big Show schubst und der tritt halt mit seinem Riesenfuß einfach so den Tisch durch und so, oh ja, vorbei.
Das war sein zweiter IC-Title-Gewinn übrigens bei Extreme Rules 2012 war das damals. Ja, und er hatte auch sein erster IC-Title-Run, der geht halt da so in dieselbe Richtung, weißt du, da musste der, das war 2011, 2012, da hat er ja im Endeffekt für Big Show dann am Ende den Job gemacht bei WrestleMania, damit Big Show seinen WrestleMania-Moment bekommt.
Echt? So. War das bei WrestleMania hatte er den dann nicht gewonnen mit diesem Tables-Match?
Nee, das war bei Extreme Rules. Nee, es war, also Big Show hat den, hat Cody Rhodes besiegt bei WrestleMania 28. Once in a lifetime. 5 Minuten 19. Und davor, also den Titel gewonnen, hat Cody Rhodes nämlich von Ezekiel Jackson. Ne? Ah, und dann hat er Titel verteidigt gegen Ezekiel Jackson, gegen Ted DiBiase, gegen auch da einen John Morrison, gegen einen Booker T damals
noch. Ganz ehrlich, ist komplett wurscht.
Na, aber das meine ich halt, dass man ganz oft es nicht geschafft hat, da irgendwas zu erzählen. Wir können uns heute nicht mehr dran erinnern. Und das liegt auch einfach daran, weil man es nicht geschafft hat, irgendwelche Fäden und Geschichten aufzubauen. Das ist doch das, was wir wollen. Das ist auch genau das. Da werden wir gleich noch zum aktuellen Geschehen kurz drüber sprechen. Aber das ist doch genau das, was fehlt. Das ist das, was einem Titel und den Titelhaltern einfach eine Wertigkeit gibt und eine Persönlichkeit gibt. Und auch ein IC-Title hat für mich eine Persönlichkeit, weil, wie du schon gesagt hast, es ist dieser Workhorse-Title, es ist dieser Stepping Stone zu Größerem. Und das ist, glaube ich, auch einfach das, was wir an diesem Titel lieben und womit wir Leute wie einen Bret Hart, Shawn Michaels, Mr. Perfect, Razor Ramon, Steve Austin, von mir aus auch einen The Miz und einen Dolph Ziggler und ich weiß nicht was, alle mit in Verbindung bringen, dass das eine gewisse Leidenschaft mit sich bringt. Und das ist was, das hat leider WWE gerade, ich sag's nochmal, in den 2010ern vermissen lassen und eigentlich ab diesem Brandsplit 2002 hast du gemerkt, dass das echt so kriselt. So. Und man hat hier und da nochmal Ups und Downs gehabt, aber jetzt aktuell sieht man ja auch wieder, es ist nicht so richtig Kontinuität drin, aber das ist ja ein Problem des gesamten WWE-Produkts. So, Chris, willst du noch hier einen abschließenden Satz zum Thema Intercontinental Championship sagen?
Ich glaube, ich habe da schon alles zugesagt. So, ja, was soll ich da sagen? Den Wert habe ich klar gemacht, welche Champions mir besonders gefallen haben. Ich hoffe ganz einfach, dass dieser Titel im WWE-Programm wieder diese Bedeutung erlangt, die er verdient hat, die Fans sehen wollen, die den Titel mehr respektieren anscheinend als die WWE. Und das würde halt auch Champions wie einem Finn Bella zugutekommen. Denn ich glaube, den könnte man tatsächlich auch gut als so ein Fighting Champion präsentieren, aber die wissen ja eh nicht, was sie mit dem Charakter machen sollen. Der ist einfach da. Das ist halt schade. Ich hoffe einfach, dass dieser Titel weiterhin das Prestige ausstrahlen darf, was er hat, dass sich das wieder fängt und wir noch ganz viele weitere tolle Geschichten und Rivalitäten und Matches um diesen Gürtel sehen werden in der Zukunft.
Siehst du, hast du doch ein paar finale Worte gefunden.
Ja, ich musste ja mir auf die Schnelle was ausdenken, ne? wenn du mir da so eine Frage stellst.
Ja, aber ich glaube, damit sind wir dann auch ganz gut durch mit dem Thema. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, dass es hier der Wunsch-Podcast gewesen ist.
Was? Ein bisschen gefallen.
Ich bin ein bescheidener Mensch.
Ganz hat es euch bestimmt nicht gefallen. Ne? War, ein bisschen. War so halb kacke, ne? Aber so ein bisschen vielleicht.
aber wir kommen auf jeden Fall erstmal zu den Fragen und davor natürlich hier nochmal der Hinweis, wenn euch das hier nicht nur ein bisschen gefällt, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr, dann schaut gerne bei Patreon und Steady vorbei, da gibt es jede Menge exklusiven Podcast-Kram, ganz aktuell wie immer das Match of the Week und nächste Woche gibt's dann auch von Kai und mir, da ist der Kai ja unterwegs, er ist ja bei Raw und SmackDown in England unterwegs und schaut sich das hier an, da werden wir so ein bisschen Kai on Tour haben. So ist, Fragen.
So sehr hat mir Kai noch nie leid getan.
Ja, ich weiß auch nicht, ob wir ihm die Schmerzensgeld zahlen müssen, schon im Vorfeld.
Ich habe gerade echt das Bedürfnis, ihn mal in den Arm zu nehmen.
bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Aber es ist ja alles ein bisschen schöner, wenn man es live sieht. Und es ist England, da gibt's Bier.
Ja, aber so die letzten England-Shows war ja auch nicht so viel los.
Das stimmt. Lass mal hier zu den Fragen kommen. Da gibt es nämlich auch direkt erstmal was zum aktuellen Geschehen. Doch.
Okay.
weil Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, überall könnt ihr uns erreichen. Der Arne hat uns da quasi noch vor Raw quasi eine Frage geschickt, mit nach dem Motto, ja, was haltet ihr davon, dass Roman Reigns jetzt Raw retten soll? Im Endeffekt, es ist ja alles anders gekommen, um es mal so auszudrücken. Aber ich will den Arnie hier nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Und der DX-Member hat auch gefragt, wieso man bei WWE nicht mehr Star-Power quasi bündelt und alle Stars bei Raw einsetzt, was SmackDown irgendwas anderes macht. Jetzt haben wir die Wildcard-Rule, lieber Chris. Man hat den kompletten Roster-Split, den Shake-Up und wie es nicht alles heißt, alles ad absurdum geführt. Jetzt können plötzlich 4, also manchmal auch 6, oder vielleicht auch mehr Leute von Raw zu SmackDown zu Raw. Was ist da passiert? Wir haben die miesesten Quoten bei SmackDown, glaube ich, jemals. Raw hat minimals die Quote gehalten. Es war hartes Programm diese Woche, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja. ja, ganz ehrlich, ich habe bei der WWE momentan den Eindruck, die halten ihre Zuschauer für komplette Vollidioten. Anders kann man das nicht mehr erklären. Selbst sind sie so blöd, dass sie nicht merken, woran es liegt, was Leute sehen wollen. Und zwar nicht immer den gleichen Käse, der komplett unkreativ und emotionslos ist und Leute gepusht werden, die Zuschauer vielleicht auch gar nicht sehen wollen. Nein, man will Geschichten haben, man will geile Rivalitäten haben, man möchte Charaktere haben. Aber es wird alles, was sie mit den Händen aufbauen, reißen sie die nächste Woche mit dem Arsch wieder ein. Und es ist halt einfach nur noch beschämend, was da abgeliefert wird. Und es ist kein Wunder, dass die Leute nicht mehr zugucken. Ich hab's diese Woche versucht, mir anzuschauen. Und ich habe hinterher geskippt. Und selbst dann so gute Main-Event-Matches wie das bei SmackDown, die konnten das nicht irgendwie glätten, die Wogen, weil ich einfach angepisst war von anderen Sachen, die da passiert sind, wo ich mich für blöd verkaufe. Wo es mir so vorkommt, als würden die mich für blöd verkaufen einfach.
Das ist auch so.
Das ist grausam. Dann machst du den Superstar-Shake-Up und verwässerst alles wieder mit dieser Wildcard-Rule, weil auf einmal kriegt man kalte Füße und da sind die Ratings. Ja, das ist aber absehbar. Ja, das ist ja nicht erst seit gestern, dass ihr Scheiße macht und die Leute nicht mehr zugucken wollen. Da muss man andere Sachen hinterfragen. Und da hören dann Leute im Kreativprozess auf, weil sie sagen, so kannst du nicht arbeiten. Da muss alles 20.000 Mal umgeschrieben werden, weil irgendein Opa meint, ja nee, ich weiß da ganz genau, was Sache ist, weil ich die Attitude Era mitgemacht habe. Das kann es doch nicht sein. Ja?
Ja, also ihr seht, die Emotionen brannten hoch. Ja, Chris ist aufgebracht.
Soll ich mal richtig aufgebracht sein, dann erzähle ich über Sami Zayn, ja? Das ist halt ein Beispiel dafür, was einfach nicht stimmt. Da ist null Feingefühl, null Empathie. Da weiß man, da ist so überhaupt kein Einblick irgendwie, wie man einen Charakter aufbaut, wie man diesen Suspense of Disbelief kreiert, der fürs Wrestling wichtig ist. Das ist wirklich alles irgendwie nur wieder einreißen und auf den Status quo setzen. Egal, was man macht, im Grunde genommen ein paar Wochen später ist es wieder der gleiche Scheiß wie vorher. Ja? Sami Zayn kommt aus seiner Verletzung, muss neu aufgebaut werden, weil vorher war er auch eigentlich nur ein Chicken Shit Heel, der immer nur auf die Fresse gekriegt hat. Ja? Super Typ, hat viel Potenzial, Fans mögen ihn. Sie lassen ihn da die Promos machen, wo er viele ich sag mal, wahre Dinge anspricht. Ja, das ist ja so ein bisschen Meta, was er da gemacht hat.
Ja.
Diese Promos sind echt gut. Sie kommen in der Halle an und haben ihre Reaktionen vom Publikum. Im Internet wird darüber diskutiert. Er baut diese Persona über Twitter und was weiß ich nicht alles für Kanäle, baut er weiter aus. Dieser Charakter. Der wird angenommen von den Fans und von den Zuschauern, was auch immer. Der wird von Woche zu Woche größer und positioniert sich als einer der Fixpunkte von Raw, was diese Scheißshow auf jeden Fall braucht, weil sie 3 Stunden geht und scheiß langweilig ist. So, was macht man dann? Dann hält er eine Promo und auf einmal kommt Braun Strowman raus und Sami Zayn hat Angst und läuft weg. So, damit hast du den Charakter eh schon mal ein Stück weit demontiert, weil der Mann mit der großen Klappe ist eigentlich wieder nur ein Angsthase. Es geht also wieder Richtung Status Quo. Und er kann dann nicht irgendwie weglaufen und Braun Strowman austricksen, dass man irgendwie zeigt, dass er eine, dass er irgendwie schlau ist oder sowas. Nein, er lässt sich natürlich in den Müllcontainer werfen. Weil, haha, das ist ja voll lustig, der wird in den Müll geworfen. Warum? Das ist halt so unfassbar unnötig und blöde. Das hätte Braun Strowman mit jedem machen können, aber doch nicht mit einem Charakter, den du über Wochen aufbaust und für etwas in Szene setzt, ja? Dann den Tag danach, anstatt irgendwie die Scherben zusammenzukehren, ja, dass man denkt, oh, wir wollen ja jetzt aber nicht, dass er ganz zerstört ist, wir können ihn ja noch vielleicht irgendwie gebrauchen, ja, da fängt die Show damit an, dass AJ Styles und die Usos sagen so, du warst im Müll, du müffelst jetzt.
Das war ganz schlimm, das hat mich auch unfassbar aufgeregt.
Eine peinliche Scheiße. Und so ist dieser Charakter halt wirklich so komplett zurückgefallen.
Den soll ich dir sagen, was das einzig Gute nicht, an der Sache ist?
Nee, aber pass auf, lass mich noch kurz zu Ende reden, ja? Das ist doch einfach scheiße. Du hast den komplett demontiert und da hilft es auch nicht, dass du sagst, ja, okay, dann steht er im Main Event um den WWE-Titel. Aber das ist doch nur, weil die denken, dass die Fans so blöd sind, nicht zu wissen, dass der den Pin fressen muss. Das ist doch einfach nur noch Verarsche.
Ja, ich wollte gerade sagen, weißt du, was das einzig Positive an der Sache ist? Dass Sami Zayn nicht The Revival ist.
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Also,
So, bevor du jetzt hier wieder den 5 Minuten Hammer hier schwingst.
Ja, Entschuldigung, das musste jetzt gerade mal sein. Das hat mich so wütend gemacht gestern.
Ihr habt's gemerkt, das hat's tagelang in Chris gebrodelt. Dieser weißglühende Zorn, der musste irgendwann raus. Ja, das war ganz grauenvoll. Also Sami Zayn war absolut bemitleidenswert. Die Sache mit Revival war absolut grauenvoll. Die war letzte Woche schon schlimm. Die war diese Woche noch viel schlimmer. Soll ja wohl eine Bestrafungsaktion sein. Nach dem Motto, ihr habt den Vertrag nicht angenommen, warten wir mal ab. Die Sache mit der Wildcard Rule ist, also ich fühle mich beleidigt in der Form, vor allem, dass mir WWE quasi Zeit gestohlen hat. Ich schaue mir 2 Wochen lang den Superstar Shake-Up an und dann im Endeffekt sagt man, ach übrigens, eigentlich ist es so, eh alles egal. So, es ist ja dann auch so, dass wohl diese Wildcard-Rule ja wohl auch aufgrund des Drucks quasi der TV-Sender entstanden ist, sprich da greifen dann auch irgendwie die Politics so ein bisschen ein. Also Politics im Sinne von die Einschaltquoten, die einen sagen, wir wollen maximale Star-Power. Vince McMahon sagt, ja, wir wollen den Brand-Split aber nicht auflösen. Entsprechend haben wir dann so ein verbessertes Ding. Und wir wissen alle, sobald man irgendwie versucht, sowas dann aufzuweichen, ist es nicht mehr halb so gut, wie es hätte sein können. Von wegen hier Star-Power bündeln und so, es ist ja im Endeffekt jetzt vollkommen wurscht, weil plötzlich können ja dann die einen Champions hier auftauchen und die anderen Herausforderer da und man hat dann irgendwie immer so ein wildes Durcheinander. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach sagt, komm, dann machen wir halt eben lösen wir es eben auf und man schiebt sich dann irgendwie anders die Talente hin und her, aber so ist es keine unterhaltsame Show. Wenn man mal so schaut, wie so die, nicht nur Twitter und so damit umgehen. Es ist wohl auch so, dass gerade die amerikanischen Zuschauer wohl sagen und die TV-Stationen wohl langsam sagen, so, okay, Wrestling ist vielleicht auch einfach kalt. So, das funktioniert nicht mehr. Ziehen keine Einschaltquote mehr. Demnächst fängt die Football-Saison wieder an. Ich habe ja heute noch gesehen, dass Vince McMahon ab nächstem Jahr.
Ja, das dauert noch ein bisschen.
Bis er die XFL loslegen will.
Ach Gott, ja, der.
Vielleicht hat er dann weniger Zeit für Raw und SmackDown. Das wäre vielleicht ganz gut. kann ja sein, aber es muss wohl unfassbar viel Geld kosten, dass er dieses Monstrum dann überhaupt an den Start bringt. Aber anscheinend hat man es ja. Nee, also ich glaube, zur aktuellen Situation kann man gar nicht mehr viel sagen. Chris hat eigentlich alles gesagt. Ich habe auch keinerlei Spaß, Emotionen, positiver Natur, irgendwie Richtung Shows. Ich kann nur hoffen, dass es in irgendeiner Form wieder besser wird. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, dass Money in the Bank eine unterhaltsame Pay-Per-View sein wird. Aber WWE ist nun mal mehr als nur ein unterhaltsamer Pay-Per-View. Weil, sind wir ehrlich, das Komische ist doch, die Shows, also die Weeklies, sind eigentlich in diesem Jahr noch viel, viel schlimmer als letztes Jahr, wo wir schon gesagt haben, kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Aber die Pay-Per-Views sind überraschend gut. Also, die sind doch alle unterhaltsam gewesen dieses Jahr.
Ja, da haben sie seit einer gewissen Zeit, lassen sie die Leute halt auch im Ring ein bisschen machen. Da steht halt nur das grobe Booking halt, wer was gewinnt, ja. Und das Roster ist doch geil. Ja, eben. Das ist sowohl auf SmackDown-Seite als auch auf Raw-Seite ist das verdammt geil. Da kannst du Spaß haben. Aber diese Matches sind auch noch viel größer, wenn du auch irgendwie dich drauf freust und nicht nur, weil du weißt, dass das Ricochet in einem Leather-Match ist, sondern weil das irgendwie aufgebaut ist oder so, ja? Dass da irgendein Zwist zwischen ihm und noch welchen ist und da nicht diese Larifari-Kacke da die ganzen Wochen über. Ohne irgendeinen Aufbau ist ein Pay-Per-View nichts wert. Und da ist auch ein Titel nicht viel wert. Wie wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen haben. Du brauchst Charaktere, Rivalitäten, Matches.
Ja.
Und das baut alles aufeinander auf. Und wenn von der kreativen Seite rund um die Matches überhaupt nichts kommt, dann hast du verloren.
Das ist es eben, ne? Also, ich glaube tatsächlich, dass man derzeit glaubt und sich da vielleicht auch ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu sorglos gibt. Ich glaube, man ruht sich sehr darauf aus, dass ja dann im Oktober wird alles anders bei Fox, aber das Problem ist, so nach dem Motto, ja, das wird ja dann groß beworben und hier und da, die werden da schon dafür sorgen, weil da sind wir einfach auf einem größeren Sender. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht daran, dass du von jetzt auf gleich auf einmal eine neue Zielgruppe erreichst, wenn du das Produkt nicht auch komplett umstellst und da wieder einen anderen Weg gehst. Und dieser Weg muss dahin gehen, dass du wieder Geschichten und Charaktere erschaffst. Und es ist doch war doch Wrestling, ging es doch nie darum, dass die besten Wrestler einfach nur im Ring stehen und miteinander rumturnen. Das kann ich in jeder Turnhalle sehen. Da catchen die wahrscheinlich besser als sonst wo. Aber worum es doch eigentlich geht, sind doch die Geschichten. Es geht um die Charaktere, um die Figuren und um die Emotionen. So, das ist es doch, was wir haben wollen. Und das schafft WWE eben momentan hinten und vorne nicht.
Und das verstehen die auch nicht.
Nee, eben, das ist das Schlimme.
Die sehen diesen Punkt überhaupt nicht.
Das ist das Schlimme.
Ich habe da manchmal das Gefühl, kennst du das, ob es jetzt bei Spielen ist oder bei Filmen oder so? Du hast ein extrem cooles Produkt, ja, was super ankommt, und dann kommt ein Nachfolger raus und der ist so scheiße. Da denkst du dir dann bei, die Macher dieses Produkts, die haben überhaupt nicht verstanden, was die Qualität von ihrem Erstlingswerk ausgemacht hat.
Sprichst du über Anthem?
Nein, nicht speziell, aber ja, es gibt einfach so Fälle, ja. Und das Gefühl habe ich auch immer mehr bei der WWE, die verstehen überhaupt nicht, was den Fans am Produkt je gefallen hat. Das ist so vollkommen an der Zielgruppe vorbei.
Ich habe einfach Angst, dass die Fans sozusagen für derzeit so ein bisschen für gegeben ansehen und sich selber so ein bisschen betriebsblind sind. Die Fans auf der einen Seite als gegeben ansehen, damit meine ich, dass man schon einfach hofft, dass wenn Roman Reigns in der Tür steht, sagt man, da schalten Leute für ein. Ne? Wenn Ricochet von der Leiter springt, schalten Leute auch für ein. Und so. Ne? Wenn New Day ein paar Witze machen, schalten die auch für ein. Was man jetzt aber gesehen hat, man hat den Fans ein paar Crowdpleaser gegeben mit Champion-Titel-Gewinn von Kofi Kingston, mit Seth Rollins und mit Becky Lynch. Und das war's. Und die alle Charaktere, die bei WrestleMania noch gestrahlt haben, sind eigentlich schon wieder kalt. Ich kann dir nicht sagen, mich interessiert ein Kofi Kingston nicht. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was er gerade für eine Rolle eigentlich hat. Klar, die Fehde mit Kevin Owens ist da, aber ist er einfach nur Feelgood-Kofi momentan? Was ist denn Becky momentan? Hat jetzt eine absolut unwichtige Fehde mit einer Wrestlerin, die bei NXT schon keine große Rolle gespielt hat und sich nicht beweisen konnte und jetzt plötzlich innerhalb kürzer Zeit zum Number One Contender aufgestiegen ist. Plus dann eben auch noch diese zweite Titelverteidigung gegen Charlotte. Nicht böse gemeint, es wird ein tolles Match, aber hatten wir auch schon sehr oft, ne? Und dann eben den Seth Rollins, bei dem sie jetzt den Trigger zu schnell ziehen, weil, oh mein Gott, Game of Thrones Finale gegen AJ Styles. Es ist alles sehr verfahren und ich bin sehr gespannt drauf, wie und ob WWE da jetzt in naher Zukunft den Bogen kriegt. Und das ist eigentlich auch, was wir denn hier so abschließend, glaube ich, zu dem Thema sagen können. Weil es gehen ganz viele Fragen, die uns da gekommen sind, die gehen in dieselbe Richtung. Also der Frank hat uns noch eine lange E-Mail geschrieben und da greife ich jetzt einfach mal eine Frage von raus. Und da fragt er, macht sich WWE zu abhängig? Ihr habt letztens erwähnt mit dem Thema Sponsoren und dass diese den neuen Bray Wyatt nicht gut finden könnten. Gab's ja auch schon die Gerüchte. Kann doch nicht sein, dass einem vielversprechenden Engel der Neffe von Snickers-CEO mal kurz weint und dass dann plötzlich alles komplett gestrichen wird. Dasselbe mit dem Saudi-Deal. Man hat das Gefühl, die hauen die Kohle einfach so raus, unabhängig von der Qualität. Das verfälscht doch die Tatsachen. Also, es ist ja im Endeffekt auch so, man hat natürlich jetzt viel, viel mehr Druck. Ne? Man hat quasi auch mit diesen Saudi-Geschichten, ich glaube auch, dass das was ist, was viele oder einige Fans zumindest in der Verbundenheit zum Produkt angeknackst hat. Das merke ich ja auch an uns hier in der Headlock-Gruppe quasi, wo wir 7 Leute haben. 3 sagen, ich glaube, 2 sagen, gucke ich mir gar nicht an. 3 sagen, ja, gucke ich mal an, wird eh scheiße. Und einer sagt, ja, gucke ich mir an. So ungefähr. Aber es kann ja halt nicht sein, dass fremde Instanzen eigentlich das Produkt machen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das hat man ja auch gesehen. Ich meine, WrestleMania 34 zum Beispiel war ja in mancher Hinsicht kompletter Beschiss. Da haben die Sachen rausgezögert und aufgebaut für den ersten Saudi-Pay-Per-View. Ja. Und natürlich kommst du dir als Fan verarscht vor. Und WWE macht das einfach zu oft. Und wenn du dieses Produkt lange verfolgst und daran hängst und immer wieder so im Abstand von ein paar Wochen denkst du, die machen sich über mich lustig, die denken, ich bin blöd. Und dann bleibst du halt irgendwann daheim. Oder schaust es auch nicht mal mehr im Fernsehen an. Das ist doch klar. Es will sich niemand für blöd verkaufen lassen.
Passend dazu übrigens auch hier, fragt der Frank nämlich, ist die WWE zu groß geworden, beziehungsweise zieht der Versuch, die Schnittmenge aller Zuschauer möglichst groß zu halten, das Produkt runter? Was ich damit meine, ist, dass man das Produkt so primitiv und harmlos gestaltet, dass es auch Kinder anspricht. Nichts gegen Kinder, aber es geht hier um eine Show, wo Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Das kann doch so nicht funktionieren. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich glaube, dass man auch in der PG-Era gute Geschichten erzählen kann. Ich glaube nur einfach, dass man derzeit das Feingefühl verloren hat für alles.
Ja, das auch. Ich gebe ihm halb recht.
Ich glaube auch, dass es mit der Zielgruppe ein Problem ist. Das glaube ich auch.
Es ist nicht, dass das auch für Kinder halt erlaubt ist, dass sie das schauen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sie es zu weit fächern, dass sie wirklich jedem irgendwie was recht machen wollen. Und da kommt auch immer Wischiwaschi raus. Mhm. Da habe ich schon sehr oft im Play4-Podcast drüber geredet bei Videospielen, dass gerade Ubisoft so eine Firma ist, die wirklich gute Spiele macht, ja. Aber sie wollen mit ihren ganzen Elementen, die sie da drin haben, wollen sie möglichst viele zufriedenstellen und gehen dadurch nie mal irgendwie einen Weg, der so ein bisschen edgy ist oder so, der aber halt auch eben den Charakter von einem Produkt ausmacht, ja. Du musst dich halt gewisse Sachen trauen, um überzeugen zu können. Ja, würde Rockstar nicht einfach mal wirklich auf die Kacke hauen und sich Sachen trauen, das zu zeigen und Themen anzusprechen und sowas, wären die Spiele bei weitem nicht so geil. Und so ist es auch ein bisschen bei der WWE. Die wollen es jedem recht machen und dann, ja, also im Optimalfall sagst du dir, ja, ist schon gut. Aber so richtig geil ist es nicht.
Es ist eben ein Unterschied, ob du quasi, also derzeit fühlt sich WWE halt so ein bisschen wie so Mitläufer an. Sagen wir es einfach mal so.
Ja.
Es ist alles, also das ist Blödsinn. Ich hatte gerade gesagt, es ist alles gut. Das ist natürlich absolut falsch.
Nee.
aber es ist alles so auf dem, der Weg des geringsten Widerstands. Ne? Also so ein bisschen. Ja. Und wie du schon sagst, das ist eben das Problem. Damit holst du keine neuen Leute ins Boot, sondern wenn du einfach immer nur nett bist, dann bist du auch irgendwann ein bisschen allein. Und das ist.
Ja, du brauchst Ecken und Kanten einfach.
Das macht halt den Charakter auch von einem Produkt aus. Und
eben, du brauchst eine Ausrichtung. Angenommen, du hast einen Kumpel, der auf allen Hochzeiten tanzen will. Ja, was hat der denn für einen Charakter?
Wedding Crasher.
Den kannst du. Nein, du weißt, was ich meine, klar. Ja? Der alles irgendwie mitmachen will, um jedem zu gefallen. Also, der hat auch keinen Charakter. Den kannst du doch nicht beschreiben.
Ja,
die kompletten Charaktere aus den Star Wars Prequels. Das ist das perfekte Beispiel. Ja, beschreib mir einen Charakter, ohne seinen Beruf zu nennen.
Jar Jar Binks?
So.
Trottel?
Ne? Ne?
Ich weiß es nicht. Also.
Das ist
ja,
es
ja,
aber.
Natürlich.
Ja. Ich will schon wieder loslegen, aber ich habe schon zu viele Monologe heute gehalten.
Das ist richtig. Nein, aber ich glaube, wir haben da auch wirklich sehr viel drüber gesagt heute einfach. Ich glaube, das ist derzeit nicht gerade die einfachste Zeit, wenn man nur WWE schaut. Also wenn man auch hier und da noch ein bisschen anderes Wrestling schaut, Progress oder irgendwie selbst Impact. Also Rebellion war echt ordentlich, was ich mir jetzt da angeschaut habe.
Boah, viele Spanish Flies, ne? Das ist dein Lieblingsmove.
Genau,
direkt nach dem Canadian Destroyer.
Genau das, aber war trotzdem okay. Frank fragt noch, Thema Stables und Einzelwrestler, warum macht das die WWE heute nicht mehr, beziehungsweise zieht das mal lange durch, früher oder später werden doch eh alle gesplittet, siehe The Shield, hat sie Angst, dass eine Gruppe zu mächtig wird, Stables und Tag Teams haben nur Vorteile, weil man so die Schwächen, zum Beispiel Mike's Skills, auch kaschieren könnte. Auch da, ich glaube, man braucht ja, um einen vernünftigen Stable, übrigens The New Day ist sowohl Stable als auch Tag Team. Also es gibt schon noch Geschichten, wo man das versucht hat, wo man es auch länger durchgezogen hat. Ne? Shield hat auch lange durchgehalten, trotz dieses Splits. Aber klar, so diese ganz dominanten Stables, wie es früher mal gegeben hat, die ich weiß, ich kann es dir gar nicht genau erklären. Ich mag Stables auch, ich schaue Stables auch total gerne, aber auch dafür brauchst du eben eine kreative Ausrichtung und einen Plan, was diese Gruppierung eben sein möchte. Was ist die Motivation, wenn die da reinkommen? Ne? Bei Shield hat man das ganz klar gehabt. Bei The New Day hat man es ja am Anfang auch vor die Wand gefahren, wenn man ehrlich ist. Und dann ist ja einfach nur ins Absurde abgedriftet. Ja, komm, das war am Anfang schon.
Das war hart, ja.
Das war grenzrassistisch, um es mal so auszudrücken. Wie siehst du das? Also jetzt einfach nur Stables und Tag Teams um Stables und der Tag Teams willen macht halt auch keinen Sinn.
Nee, du brauchst. Das sind halt auch wieder verschiedene Faktoren. Du, wie du schon sagtest, brauchst eine Motivation. Du brauchst Leute, die zueinander passen und sich gegebenenfalls ergänzen können. Du musst auch irgendwo eine Struktur drin haben, wer welche Rolle übernimmt. Das muss schon durchdacht sein, damit es funktioniert. Und das sieht man ja hier an, was war das damals? League of Nations oder was?
Ja.
Ja, was war das denn für ein Stable? Das war halt wirklich einfach nur hingerotzt, ohne irgendeine Struktur. Und da hast du halt gesehen, was man davon hat dann. Ja. Ich finde Stables super geil, aber da muss halt was hinter sein.
Ja. Das war ja bei DX damals auch. Ich meine, wie lange das gebraucht hat, bis sie es zusammengefunden haben, der Neuaufbau und so weiter und so fort. NWO hat man gesehen, wie es am Anfang super geil war, am Ende super beschissen war. Also, da braucht es Kreativität für, es braucht eine Linie dafür und all das hat WWE momentan nicht. Und plus, du musst auch noch die Leute haben, die irgendwie, wie du schon richtig gesagt hast, die müssen zusammenpassen, die müssen harmonieren können vor der Kamera auch und im Ring. Und man muss dem ganzen Ding auch Zeit geben. Das kommt auch noch mit dazu, ne? Und Tag Team Wrestling ist ja momentan eh so eine Sache. Dann fragt der Frank noch, was mir auffällt im Vergleich zu früher, tragen immer weniger Wrestler Knie- und Ellenbogenschoner. War das damals einfach nur zur Show oder braucht man die heute einfach nicht mehr? Einem Ric Flair rutschten die ja schon nach 10 Sekunden im Match von den Knien runter. Korrektur, der hat die oft runtergemacht, wenn er Knee Drop gezeigt hat. Tatsächlich fällt mir das auch auf. Zum Beispiel ein Big E trägt keine, ich weiß, ein Cesaro trägt keine. Sind die heutzutage einfach, haben die einfach mehr, weiß ich nicht, Hornhaut an den Knien oder woran liegt das?
Ich habe keine Ahnung. Es ist vielleicht auch einfach die Gewohnheit, wie man Sachen besser abfängt oder einfach auch ja, den Schmerz bei einem Bump besser wegstecken kann. Ich weiß noch, als ich dieses Wrestling-Training machen musste, ich hatte natürlich keine Schoner. Ja? Ja, weil das war ja auch komplett improvisiert damals dann. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das sogar Adrian Sevier, also jetzt hier Partner von Marcel Bartel?
Wie Fabian Eichner.
Fabian Eichner. Kann sein, dass er das war. Der sagte noch so zu mir, hast du irgendwelche Schoner? So, nee. Oh, das ist aber schlecht. Das wird ganz schön wehtun.
Ja. Ich hatte welche zum Glück. Das war sehr gut. Aber ich weiß nicht, ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich glaube, dass vielleicht die Matte heute ein bisschen ein bisschen besser ist, als es damals gewesen ist. Ich glaube, der alte Ring war, glaube ich, sehr, sehr, sehr hart. Ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht auch einfach ein bisschen besser auf sich aufpassen, wie sie fallen und so. Aber ich kann es dir auch nicht genau sagen. Ne? Und ich finde es halt schade, weil natürlich kann man sowas eben auch als psychologisches Element mit reinbringen. Wie ich gerade schon gesagt habe, so der Knee Strike, wenn man da nochmal die Knieschoner runterzieht und so. Ich finde, man beschneidet sich da auch so selber so ein bisschen. Und bei vielen ist es, glaube ich, aber auch so, dass man das auch besser ins Outfit vielleicht einbaut. Vielleicht bei manchen sieht man das auch gar nicht so genau. Kann eben auch der Fall sein. Dann haben wir noch, passend dazu, zum Thema Verletzungen. Warum versucht man nicht, aus Verletzungen mehr Kapital zu schlagen? Ein Big E könnte man doch mit Hilfe seines Stables, also New Day, problemlos weiter auftreten lassen. Man muss doch nicht immer alle Monate lang aus den Shows nehmen. Mein erster Gedanke war, naja, so nach OPs wollen die vielleicht auch nicht so viel reisen. Ich meine, die sind ja ständig in Autos und im Flugzeug unterwegs. So mit einem kaputten Knie ist das Kacke. Früher hat man das ja gemacht, teilweise, wo man die da noch mitgeschleppt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber auch sehr unkomfortabel den Wrestlern gegenüber, oder Chris? Wie siehst du die Sache? Sollte man das machen, dass man dann die frühzeitig dann schon wieder zurückholt?
Ich glaube, da kommt es eben auf die Verletzung an. Wenn das was ist, was einen irgendwie so ein paar Wochen rausschmeißt, keine Ahnung, hast halt einen Arm in der Schlinge. Den hast du ja eh da drin. Ja? Ja. Dann kannst du das wahrscheinlich mitmachen und mit der anderen Hand das Mikro halt. Aber wie du schon sagtest, nach OPs, gerade am Bein, am Knie, ist das schon sehr, sehr schwierig. Und sollte man dann auch eher nicht machen. Aber das Erste, was mir so in den Kopf kam, nach der Frage, war eine Gegenfrage. Woher weißt du denn, dass die kein Kapital draus schlagen? Denn das kann man ja gerade durch eine Abwesenheit, kann man da auch sehr, sehr viel machen mit einem Charakter. Wenn Big E wiederkommt und alle freuen sich, dass er endlich wieder da ist, und zwischenzeitlich hatten sie ja auch Big O und das hat überhaupt nicht funktioniert und was auch immer, ne? Und auf einmal haut der Kofi Kingston strack gegen's Maul, ja? Abwesenheit genutzt. Der Mann hat sich Gedanken gemacht und sich so gedacht, nur bei diesem Gauntlet-Match vor WrestleMania habe ich eigentlich die Arbeit gemacht für dich und du bist jetzt Champion oder sowas, ja? Das muss man halt abwarten und ist von Fall zu Fall eben unterschiedlich.
Ja, was der Chris sagt. Ich bin halt, mein Gedanke war zuerst so wirklich die medizinische Komponente. Ich glaube, manchen Wrestlern tut es dann auch ganz gut, wenn sie erstmal so ein bisschen raus sind, um sich auch ein bisschen zu erholen. Man darf das eben auch nicht unterschätzen, wie viel die Jungs da teilweise unterwegs sind. Und auch da, das war übrigens auch ein Gedanke, den ich mir bei dieser Wildcard-Rule gestellt habe. Das muss doch auch teils für die Leute, die da jetzt quasi zwei Tage hintereinander arbeiten, muss es doch richtig scheiße sein. Die müssen doch ständig da Doppelschicht schieben.
Ja, plus dann noch der andere Kram. Da können die ganzen Mitkader froh sein, dass sie eh nicht zum Main Event gepusht werden, dann müssen sie nicht in der anderen Show am nächsten Tag auftreten.
Ja, also ich habe mir auch gedacht, also für mich klang das alles nach, ja, okay, dann verschleißen wir unsere Uppercard halt noch viel mehr, als das vorher der Fall gewesen ist. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Aber
ja, dieses ganze Wildcard-Ding ist einfach undurchdacht, scheiße und blöd. Da brauchen wir gar nicht mehr groß diskutieren.
Das ist Humbug.
Kokolores.
Genau das. So, damit sind wir dann durch hier mit der lustigen Podcast-Runde mit dem Chris und dem Intercontinental-Champion-Titel und langen Monologen zum...
Komm. meine zwei Rants vorhin mussten sein und du stimmst denen zu.
Ja? Natürlich stimme ich denen zu.
Da kommst nicht mal du Klugscheißer um die Ecke und sagst, ja, aber das muss man differenzierter sehen oder nee. Puh, schwierig. Nee, da stimmst sogar du zu.
Ich kann viele schön reden, aber ich kann auch nicht aus Scheiße Gold machen. Das ist nur so. Oder einen Diamanten, ich weiß es nicht.
Wenn du das könntest, dann bräuchten wir nicht Patreon und Steady, wo ihr uns natürlich unterstützen könnt, falls euch dieser Podcast gefallen
Weil hat. Auf Patreon und Steady machen wir aus Scheiße Gold. Oh Mann, gleich 5 Patrons weniger oder so.
ist mir furzegal, der Podcast hat Spaß gemacht.
Genau, der hat Spaß gemacht. Nächste Woche geht's dann hier weiter im Programm und da widmen wir uns nämlich passend dazu All Elite Wrestling. Also Double or Nothing steht ja vor der Tür und wir werden nächste Woche mal über das Roster sprechen. Das haben wir ja bis jetzt ja noch nicht so eingehend gemacht. Wir werden über die Chancen von All Elite Wrestling sprechen und über all das, was dann damit zusammenhängt. Und vielleicht weiß man bis dahin ja auch, wo man es hier in Deutschland schauen kann. Das wäre auch ganz gut, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme hier wissen wir es noch nicht, wo Double or Nothing wirklich läuft, außer dass der TV-Deal in England wohl klar ist und dass Sky Wrestling angeblich vor Ort ist mit Mike Ritter und Oliver Kopp. Mal gucken, was wir dazu besprechen haben. Da ist der Chris, wenn er nicht auch krank wird, dabei und der Shaggy, wenn er bis dahin wieder sprechen kann, eventuell auch. Aber wir schauen mal, in welcher Besetzung wir dann hier antreten. Ansonsten gibt's nächste Woche natürlich dann noch die Vorschau zu Money in the Bank, dann mit dem Kai. Mal gucken, ob der ein bisschen fröhlicher gestimmt ist als wir, gerade nachdem er so viele Vor-Ort-Eindrücke hinter sich hat. Ich bin gespannt. Ansonsten schaut gerne bei uns auf Patreon Steady vorbei. Und folgt dem Chris auf Twitter, der kann noch ein paar Twitter-Follower gebrauchen.
Was soll das denn heißen?
Du hast doch nur so 40.
Was? Ich hab, ach, keine Ahnung, es sind nicht viele, aber irgendwie 120 oder sowas.
Ja, siehst du, der kann noch ein paar gebrauchen. @chris_play4, oder?
Ja.
Siehst du?
Das ist irgendwie ein bisschen gruselig.
Warum? Das macht man doch so, ich plugge dich noch.
Ja, das ist sehr schön. Folgt dem PC Games Twitch-Kanal.
Stimmt auch.
Da haben wir gerade für die nächste Zeit sehr, sehr viele coole Sachen geplant. Wir wollen das so ein bisschen umkrempeln und da mehr machen. Haben uns coole Formate ausgedacht und wir haben ja letztens schon für Make-A-Wish ein bisschen was gesammelt, was ganz gut gelaufen ist. Und seid gespannt. Es könnte sogar sein, dass ich irgendwas mit Wrestling-Spielen mache.
Ich bin gespannt. Mal sehen. Ansonsten, gehabt euch wohl. Gebt uns gern ein paar Sternchen bei iTunes oder sonst irgendwas.
Oder Bananen für den Monkey Tonk Man, ne?
Genau, oder Bananen für den Monkey Tonk Man. Aber vor allem habt Spaß daran, wenn wir hier über Wrestling quatschen und hört uns zu. Und das könnt ihr nächste Woche wieder tun. Jetzt reicht's mit der Abmoderation. Macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss, bis dann.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.